Wie kann man auf allen Social-Media-Plattformen omnipräsent sein, sodass man einfach überall sichtbar ist, um auch die maximale Reichweite, aber natürlich auch maximale Neukundenanzahl zu bekommen? Das ist das Thema, was wir heute besprechen wollen.
Logical Lemon. Bei uns stehen Kundenergebnisse an erster Stelle.
Und da ist die erste Frage natürlich mal, omnipräsent auf allen Plattformen, von welchen Plattformen sprechen wir denn überhaupt? Denn es gibt ja ein paar, die ein bisschen wichtiger sind. Und ein paar sind nicht so wichtig.
Ja, gute Frage. Also es geht natürlich direkt los mit den Plattformen, auf denen wir jetzt gerade beide sind. Und zwar ist das einerseits YouTube. Es entsteht hier gerade ein YouTube-Video. Und die Audiospur laden wir natürlich auch als Podcast hoch. Das sind mal so die wichtigsten Plattformen, wenn man so will. Da kommen wir später sicher nochmal mit Detail drauf. Mhm. Dann Plattformen, die man daraus weiterhin bespielen kann, sind Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Und theoretisch könnte man noch einen Blog bespielen, wenn man das möchte. Man kann, können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, wie man daraus auch Ads rausziehen kann. Mhm. Und es ist auch eine Vorlage für Bücher. Ja, also man kann sehr viel bespielen.
Dann ganz kurz vielleicht aber nur, dass wir es behandelt haben. Twitter, X, keine wichtige Plattform. Snapchat, keine wichtige Plattform.
Also aus meiner Erfahrung her bisher nicht. Also wir selber haben es nicht im Einsatz. Ich kenne jetzt auch keinen unserer Kunden oder, also ich kenne ja ein paar hundert Unternehmer ganz gut und weiß, was die ungefähr machen. Und ich habe noch von keinem gehört, dass er regelmäßig über Twitter oder über Snapchat Kunden gewinnt. Also es kann sein, aber habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Das Einzige, was ich gehört habe, was vielleicht eine Nischenplattform ist, das ist Pinterest. Mhm. Das nutzen Liebschau und Bracht relativ stark. Also die haben da einige Millionen Impressionen jeden Monat. Und das ist auch für einen erheblichen Teil ihres Website-Traffics zuständig. Also das wäre vielleicht noch eine Nischenplattform, die man sich mal angucken kann. Aber wir bleiben bei den klassischen, die im Prinzip jeder so kennt.
Ja, jetzt ist natürlich die erste Frage, warum denn überhaupt omnipräsent? Weil es gibt ja manchmal diese Diskussion, nee, dominiere einfach eine Plattform erstmal, mach die ordentlich und dann geh erst auf die nächsten Plattformen. Was spricht denn für diese Herangehensweise und was spricht für auf den 4, 5, 6 wichtigsten Plattformen omnipräsent sein?
Also das findet im Prinzip in Phasen statt. Also ich würde jetzt niemanden, der am Anfang mit seinem Business steht, also nehmen wir jetzt einfach mal jemanden an, der hat ein hochpreisiges Angebot und macht damit jetzt einige tausend Euro im Monat oder vielleicht ab und zu mal vielleicht auch so 10.000 plus im Monat. Da würde ich nicht sagen, du solltest jetzt sofort auf allen Plattformen gleichzeitig vertreten sein. Das ist das sind keine sinnvoll genutzten Ressourcen. Sondern da würde ich empfehlen, erstmal eine Plattform anzugehen, die entsprechend zu meistern. Aber im Laufe der Zeit macht es natürlich dann Sinn, weitere Plattformen zu bespielen. Die Vorteile, da gibt es ein paar. Und zwar, ein Vorteil ist, dass indem man auf mehreren Plattformen gesehen wird, wird man automatisch mehr als Experte wahrgenommen. Also einfach, weil man mental verfügbarer ist. Also egal wo, also stell dir vor, egal wo ein Zuschauer, auf welcher Plattform er ist, egal ob er jetzt gerade auf TikTok ist oder auf YouTube oder auf Instagram, er sieht immer dich. Immer. Du tauchst immer auf. Naja, dann zementiert sich das natürlich dann auch. Okay, diese Person, die scheint ja wirklich Experte für dieses Gebiet zu sein. Einfach durch die Wiederholung. Ein nächster Vorteil ist eben die genannte Wiederholung. Wiederholung macht Dinge wahr. Wenn ich eine Botschaft öfter höre, dann nehmen wir sie automatisch für wahr. Wahr. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Also Wiederholung macht wahr. Um es hier nochmal zu wiederholen. Dann
Höchstform heute. Comedy-Höchstform.
Comedy-Höchstform. Ja, Wiederholung macht wahr. Dann, indem ich eine Person öfter sehe, baue ich automatisch mehr Vertrauen auf. Man spricht ja auch von dem Mere-Exposure-Effekt. Also indem ich eine Person öfter sehe, baue ich mehr Vertrauen auf. Jetzt habe ich es nochmal wiederholt, um es wahrer zu machen, die Botschaft. Also auch das ist ein Vorteil. Nun, und also das sind, wenn man so will, kleine Vorteile, die man hat. Also man baut etwas mehr Vertrauen auf. Man wird eher als Experte wahrgenommen. Aber der größte Vorteil, den, glaube ich, viele unterschätzen, das ist die Dauer der Customer Journey. Und da können wir einmal tiefer einsteigen, warum das Ganze so wichtig ist. und wie das funktioniert. Also mit Customer Journey ist gemeint der Zeitraum, der vergeht und die einzelnen Touchpoints, Berührungspunkte, die jemand hat mit deinem Unternehmen, zwischen dem Moment, wo er dich zum ersten Mal entdeckt, irgendwo, bis zu dem Zeitpunkt, bei dem er sich dann einträgt und kauft. Diese Customer Journey im High-Price-Segment, wenn man da einfach mal so seine Interessenten fragt, wie lange kennst du mich denn schon, also nachdem jemand gekauft hat, dann werden viele hören, naja, ich kenne dich schon Monate oder teilweise sogar Jahre. Das ist krass. Also es dauert teilweise nicht ein paar Tage, nicht ein paar Wochen, sondern teilweise dauert es tatsächlich Monate oder Jahre, bis ein Interessent von dem ersten Kontakt irgendwann beschließt, sich einzutragen. So, warum ist es wichtig, das abzukürzen? Da hatte ich früher einen Denkfehler drin. Und zwar habe ich mir gedacht, naja, ich mache ja mein Business langfristig und dann ist es doch eigentlich egal, ob sich jetzt jemand heute einträgt oder in einem Jahr. Also ich meine, lieber wäre es mir, wenn er sich heute einträgt, aber eigentlich ist es doch egal. Hauptsache, er trägt sich ein. Das ist aber interessanterweise nicht der Fall. Also es ist aus mehreren Gründen kritisch. Ein Punkt, warum es kritisch ist, ist wegen des Cashflows. Ich investiere ja jetzt in Marketing und kriege dann erst Monate oder Jahre später das Geld zurück. Das limitiert einfach extrem mein Unternehmenswachstum. Und wenn mein Unternehmen langsamer wächst, als das von zum Beispiel Mitbewunderern, nun, dann kann es sein, dass ich einfach massiv an Marktanteilen verliere im Laufe der Zeit. Also es ist einfach nur eine Frage des Cashflows, wie gut kann ich eigentlich wachsen mit meinem Unternehmen für alle Leute, die mehr performancegetrieben sind. Genau, also das ist definitiv ein Nachteil. Also Cashflows kommen langsamer. Dann ein weiterer Nachteil ist, dass Leute irgendwann einen auch wieder vergessen im Laufe der Zeit. Und dann, also das eigene Angebot weniger priorisieren. Bei uns geht es ja primär um das Thema YouTube. Und jetzt könnte ja dann jemand sagen, naja gut, dann mache ich halt jetzt Instagram oder ich fange halt LinkedIn an oder was auch immer.
Also der Drang des Shiny Objects wird weniger,
ja,
weil es nicht mehr neu ist,
ja,
mit der Zeit.
Ja, genau.
Also jemand sieht zum Beispiel ein Video von dir, du sagst darin, YouTube ist eine super Plattform. Jetzt in diesem Moment ist er motiviert, YouTube zu machen, aber er macht's nicht. Und dann hört er irgendwann die Botschaft, Instagram ist gut und jetzt ist YouTube vergessen, weil jetzt ist Instagram das neue große Ding.
Genau, das Shiny Object ist ein Teil davon. Und natürlich, wenn jetzt ein anderer Marktbegleiter eben da stärker den Fokus macht für Instagram-Marketing, der Interessent sieht öfter jetzt Instagram, dann entscheidet er sich erstmal dafür und das eigene Angebot rückt noch weiter in die Ferne, was sich halt dann wieder negativ auf den Cashflow auswirkt. Und man hat ja immer Kosten, wenn man Marketingmaterialien produziert. Also selbst wenn man Content-Marketing macht, was ja erstmal 0 Euro kostet, jetzt ein YouTube-Video beispielsweise zu veröffentlichen, hat man ja trotzdem Kosten in Form der eigenen Zeit, die man reingesteckt hat. Und die möchte man ja auch irgendwie vergütet haben. Also Zeit ist ja so das Wertvollste, was man so als Selbstständiger, als Unternehmer hat. Also es ist die Ressource letzten Endes, die man hat. Ja, genau. Und ich würde sagen, sogar der größte Vorteil von Social Media Omnipräsenz ist, dass man die Customer Journey drastisch abkürzen kann. Also von Monaten und Jahren hin zu wenigen Wochen. Was bedeutet, man kriegt einen viel schnelleren Return auf seine eingesetzten Ressourcen, auf Zeit und Geld, hat dadurch nicht nur mehr Geld für sich, was immer schön ist, sondern man kann es auch einfach mehr investieren in Wachstum, in bessere Mitarbeiter, in Dienstleister. Also es macht ja auch einfach mehr Spaß, wenn man Liquidität hat, um sein Unternehmen zum Wachsen zu bringen.
Und ich denke, ein Punkt ist auch ganz wichtig, das Leben von Menschen verändert sich ja auch wieder. Das heißt, wenn es zu lange dauert, bis jemand eine Kaufentscheidung trifft, vielleicht ist das Bedürfnis gar nicht mehr so stark da wie am Anfang. Vielleicht ist es nur nicht mehr wahrgenommen so da, weil es geht ja nicht darum, jemanden in irgendein Produkt reinzutreiben, was er dann nicht mehr braucht. Vielleicht bräuchte er es noch mehr, aber er hat sich mit seiner Situation mehr abgefunden. Langfristig schadet es ihm aber. Also das ist auch ein wichtiges Argument aus meiner Sicht.
Exzellenter Punkt, auf jeden Fall.
Gerne. Jetzt hast du gesagt, man kann die Customer Journey abkürzen. Du hast auch gesagt, was so die normalen Zeiten sind. Wie sieht denn eigentlich, dass man das auch mal versteht, so eine normale Customer Journey aus von jemandem? Also klar, wir können jetzt nicht sagen, das ist immer die erste Plattform, immer die zweite, immer die dritte, aber wie trifft jemand online eigentlich so eine Kaufentscheidung?
Ja, also es gibt da ein Modell, um das zu beschreiben. Ich habe da ein tolles Wort dafür gelernt, Dark Funnel Modell. Das klingt super. Also mit dem Dark Funnel Modell ist gemeint, in der Regel sieht man ungefähr, was der First Click ist, also der erste Berührungspunkt. Also First Click ist metaphorisch für jede Art von Touchpoint. Es kann auch sein, dass jemand nicht klickt, sondern einem in einem Event über den Weg läuft. Auch das könnte ein First Click sein. Mhm. Also der First Click, der erste Berührungspunkt, den jemand mit deinem Unternehmen hat. Dann gibt es den Last Click, das ist das letzte Content Piece, das letzte Medium, das sich jemand anschaut, das ihn dann zur Handlung bewegt, sich zum Beispiel für ein Beratungsgespräch einzutragen. Das kann man in der Regel ganz gut abschätzen oder messen. Und alles dazwischen drin weiß man dann nicht mehr so genau. Das ist halt dann einfach schwarz. Man sieht nicht, was da ist. Also das ist der Dark Funnel sozusagen. Also vielleicht, um nochmal kurz zu erklären, warum kann man die First und die Last Clicks relativ gut sehen und den Dark Funnel nicht. Also die Last Clicks lassen sich in der Regel tatsächlich sehr einfach messen, indem man über UTM-Parameter beispielsweise arbeitet. Ich denke, viele haben es schon mal gehört, vielleicht nicht jeder. Da geht es darum, dass man einfach, das ist eine Art, wie man Links modifizieren kann, um zu sehen, von welcher Quelle jetzt jemand auf die eigene Website geklickt hat und sich eingetragen hat. Also es sind im Prinzip Tracking-Links, wenn man so will. UTM-Parameter nennt man das. Und es gibt tatsächlich auch explizite Tracking-Links, also so Tools, die Links kürzen, Link-Shortener wie Bitly beispielsweise. Und da kann man dann auch ungefähr abschätzen, wie viele Link-Klicks bringt denn beispielsweise jetzt ein YouTube-Video von Leuten, die dann auf meine Website gehen. Also so kann man ungefähr die Last-Klicks abschätzen und kriegt ein Gefühl dafür, was funktioniert denn besonders gut, damit sich dann jemand letzten Endes bei mir einträgt.
Wie misst du denn die First-Clicks?
Die First-Clicks kann man nicht messen, aber man kann sie abschätzen. Und zwar machen wir das ganz simpel über die Anzahl an Impressionen, die man auf irgendeiner Plattform hat. Wir haben gerade vorher über Liebscher und Brach gesprochen, darum kommt es mir jetzt gerade nochmal in den Sinn. Wenn man sich deren YouTube-Kanal anschaut, dann wird man feststellen, die haben, ich habe es vor kurzem mal angeschaut, die hatten da 81 Millionen Views im letzten Jahr. Was man sich gut merken kann, weil genauso viele Einwohner haben wir in Deutschland. Und die Anzahl an Impressionen, also wie oft dann das Video angezeigt wurde, wie oft man dann beispielsweise den Roland, also das Gesicht der Marke oder die Petra gesehen hat, das ist natürlich ein Vielfaches höher, ungefähr das 25-fache höher. Wir sprechen hier also über Impressionen in der Größenordnung von einer Milliarde. Ja. Oder habe ich das richtig ausgerechnet? Ja, 80 Millionen, ungefähr so mal 25, ja. In einem Jahr. Das muss man ja erstmal schaffen auf anderen Plattformen. Also da weiß man einfach, okay, wir haben da so viele Impressionen, das ist mehr als alles andere, was wir machen. Wir haben zum Beispiel nicht so viele Podcast-Downloads oder sowas, das ist vielleicht nur ein Hundertstel davon oder ein Tausendstel. Und dann kann man einfach sagen, ja, wir attribuieren das jetzt alles dann in diesem Fall dem YouTube-Kanal. Andere Unternehmen, die zum Beispiel stark in Werbung investieren, haben dann in der Regel die meisten First-Clicks über bezahlte Werbung. Also wenn man dann 10, 20, 30.000 Euro im Monat in Werbung investiert, dann kauft man sich halt da auch einfach so viele Impressionen ein, dass man sagen kann, naja, im Prinzip kennt mich jeder über die Werbung und die anderen Sachen, die sind halt dann einfach in diesem Dark Funnel.
Wird aus deiner Sicht ein zu großer Fokus auf den First Click gesetzt? Weil ich höre ja immer wieder Leute, die zum Beispiel bei Reels sagen, ja, das performt besser als das, aber die Performance eines Videos im Allgemeinen richtet sich ja nicht daran, wie viele Leute es sehen, sondern inwiefern es zur Kaufentscheidung langfristig beiträgt. Also legen wir als Unternehmer einen zu großen Wert darauf, was First Clicks bringt und vernachlässigen zu sehr diesen Dark Funnel, da wo ja eigentlich die Überzeugungsarbeit passiert.
Die Tendenz ist definitiv da. Also die meisten Leute, mit denen ich mich so unterhalte, wenn sie irgendeine Form von Content-Marketing machen, insbesondere YouTube oder Reels, Kurzvideos im Einsatz haben, dann verwenden sie normalerweise Klicks als Metrik für den Erfolg eines Videos. Und das ist natürlich nicht so eine gute Idee, weil Klicks geben eine Aussage darüber, wie viele Leute jetzt gerade dieses Video gesehen haben, aber nicht zwingend hat einen das jetzt wirklich näher zu einer Kaufentscheidung gebracht oder hat es tatsächlich dafür gesorgt, dass sich jemand einträgt. Und in der Regel, also wenn man da jetzt mal tiefer darüber nachdenkt, hat man ein Verhältnis von, oder eine, man, das ist wie so eine Wippe. Wenn man viele Klicks hat, dann hat man in der Regel extrem wenige Conversions. Und auf der anderen Seite, wenn man bei einem Video relativ viele Conversions hat, dann hat man relativ wenig Klicks. Das ist, liegt in der Natur der Sache, in der Themenwahl, die man angeht. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein Video optimieren wollen würde für Reichweite, Ich habe sogar eins gerade im Kopf. Da hatten wir mal was gemacht. Auf YouTube gibt es so eine Serie, die heißt Seven vs. Wild. Die ist immer mal wieder so im Trend. Und wir hatten einfach zu dem Zeitpunkt, als diese Serie gerade wieder gehypt war, ein Video gemacht, was Seven vs. Wild für die Zukunft von YouTube bedeutet. Relativ kurzes Video. Das hat viel, viel mehr Views bekommen als unsere durchschnittlichen Videos. Einfach, weil es gerade ein interessantes Thema war. Also wir haben es auch explizit auf Unternehmer zugeschnitten. Ein Reichweite-Video. Wir haben einen Trend ausgenutzt. Gibt viele Klicks. Wie viele Kunden hat es gebracht? Also keinen. Hat keiner dieses Video zum ersten Mal entdeckt und dann gesagt, hey krass, ich kaufe jetzt bei Logic Lemon. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Videos. Das sind dann zum Beispiel Supercuts, also Zusammenschnitte von Testimonials. Da geht es beispielsweise darum, welche Ergebnisse bringt eine Zusammenarbeit mit Logic Lemon? Das guckt sich ja, niemand würde sich das einfach so in seiner Freizeit angucken. So, mal schauen, welche Ergebnisse hat denn Logic Lemon für ihre Kunden? Das interessiert mich jetzt. So denkt ja niemand drüber nach, außer erst jetzt im Moment am Überlegen, soll ich mit denen zusammenarbeiten? Können die das wirklich? Dann will ich natürlich wissen, wie die Ergebnisse sind. Das ist ein extrem nischiges Thema. Es wird sehr wenige Klicks bekommen und hat auch wenige Klicks bekommen. Aber die Leute, die es schauen, die sind halt kurz vor einer Kaufentscheidung und das pusht nochmal die Kaufentscheidung. Und das ist im Prinzip so diese Wippe.
Ja, also finde ich perfekt erklärt. Und ich finde, das ist mit das größte der größte Aufklärungsbedarf in diesem ganzen Social-Media-Markt. Weil so viele davon ausgehen, ja, mehr Klicks sind mehr Kunden. So. Aber wie du es gesagt hast, liegt in der Natur der Sache. Wann kauft jemand? Jemand kauft ja, wenn jemand ein dringliches, schmerzliches, spezifisches Problem hat. In der Regel. So, per Definition haben das nur wenige. Es ist für die wenigsten dringlich, für die wenigsten ist es super schmerzhaft und spezifisch muss es auch noch sein. Das können ja gar nicht viele sein. Jetzt, wenn ein Video viele, viele Klicks bekommt, muss das ja quasi schon an so einem dringlichen, spezifischen Problem vorbeigesprochen haben. Sonst hätten es ja nicht so viele angeschaut. Und dadurch kann man eigentlich feststellen, dass viele Klicks immer wenig Conversion heißen muss. Oder sehr, sehr oft zumindest. Alleine daran lässt sich's ja sehen.
Absolut, genau so ist es. Es gibt nur extrem wenige Ausnahmen gegen diese pauschale Regel. Aber ja, also als Faustregel würde ich das absolut so unterschreiben. Genau so ist es. Das
ja,
ist
also
genau das Verhältnis.
Haarwuchsmittel wäre zum Beispiel jetzt eine Ausnahme. Ne? Das wäre jetzt auch spezifisch dringlich für viele schmerzhaft und würde trotzdem sehr, sehr viele Leute ansprechen. Aber die meisten Angebote sind ja nicht so. Die meisten Angebote sind ja so, wie ich es gerade beschrieben habe.
Ja, korrekt. Ich meinte tatsächlich noch nicht mal jetzt auf der Produktebene, sondern auf der Content-Ebene. Mhm. Und zwar, also gibt es jetzt jetzt sind wir explizit in YouTube und noch nicht so wirklich in der Social Media Omnipräsenz, aber explizit auf YouTube gibt es Formate, die nicht nur viel Reichweite bekommen, sondern auch sehr viele Conversions bringen. Und zwar ist das, wenn man Deep Dive Videos macht, also wenn man über ein Thema wirklich im Detail aufklärt. Und einfach hilfreichen Content rausgibt. Das kann eine Stunde gehen, das kann 2 Stunden gehen oder sogar länger. Und da ist unsere Erfahrung, also wir experimentieren gerade relativ viel damit, dass diese Videos überproportional viel Klicks bringen. Sie bringen sehr viel Reichweite, aber sie bringen auch überproportional viel Anfragen pro View. Sie konvertieren besser häufig als irgendwelche spezifischen Conversion-Videos. Ich glaube, das, was an diesen Deep Dive-Videos gut funktioniert, also vom Inhalt her sind sie wirklich hilfreich, es ist viel Information drin. Und ich glaube, der Effekt, der stattfindet, ist so eine Art Informationsüberflutung, dass man dann einfach merkt, diese Person hat extrem viel Ahnung. Ich habe alle 5 Minuten irgendwie so gerade eine neue Erkenntnis. Also der scheint Ahnung zu haben, aber ich bin komplett überfordert, wie ich das jetzt umsetzen soll.
Ja.
Wenn man dieses Gefühl erzeugen kann in dem Video, das 1-2 Stunden geht, dann gibt es viele Views, es gibt viele Conversions. Also das spannt im Prinzip so einen kompletten Funnel.
Also was hier eigentlich passiert ist, man klickt das Video an, wenn man sich denkt, wow, das ist alles gratis, kriege alles jetzt an Informationen, damit löse ich vielleicht mein Problem. Und im Video fällt einem aber dann erst auf, wie viel man eigentlich nicht weiß. Aber wie viel der Dienstleister weiß über dieses Thema. Das ist eigentlich die Psychologie, die du dahinter vermutest.
Ja, korrekt.
Ich glaube, dass es stimmt tatsächlich. Ich bin da sehr, sehr sicher, dass das ein Grund ist. Aber natürlich auch, das konvertiert natürlich auch besser, weil du jemanden einfach durch viel mehr Ideen durchleiten kannst, die er verstehen muss, um zu kaufen. Das funktioniert ja bei einem kurzen Conversion-Video auch nicht. Da kannst du vielleicht einen Einwand mal verargumentieren und hier kannst du vielleicht 3 oder 4 Einwände in einem Video direkt ansprechen, sodass jemand sagt, ah, okay, Wusste ich gar nicht. Ist gar nicht relevant. Okay, dann mache ich's. So in diese Richtung geht's ja.
Absolut. Das ist ein guter Punkt. Ich vergleiche das gerne mit einem Puzzle. Also wenn man jetzt einzelne Videos hat, zum Beispiel einzelne Reels oder kurze YouTube-Videos, dann behandelt man eine Idee seiner Marketingbotschaft. Das ist ein Puzzlestück. Also man erkennt ein Bruchstück des Bildes, das ich sehen muss, um einfach zu verstehen, was ist eigentlich die Dienstleistung. Und wenn ich jetzt nur ein einzelnes Puzzlestück sehe, na, das reicht natürlich nicht, um das Bild zu erkennen. Ich brauche mehrere Puzzlestücke. Aber wenn die jetzt wild durcheinander gewürfelt sind, dann erkenne ich das Bild ja auch nicht. Ich muss sie ja dann sortieren. Und wenn ich jetzt immer nur so 5-Minuten-Videos habe, in denen eine Idee vermittelt wird, aber ich muss vielleicht 50 oder 100 verstehen, und zwar in der richtigen Reihenfolge, dann dauert es einfach sehr, sehr lang, bis ich das selber für mich zusammengepuzzelt habe. Dadurch wird die Customer Journey, die wir vorher adressiert hatten, relativ lang. Wenn ich jetzt aber im Prinzip ein langes Video mache, in dem ich eine logische Argumentation aufbaue, jemand durch die einzelnen Ideen durchleite, dann lege ich quasi jedes einzelne Puzzlestück genau an die richtige Stelle und am Ende des Videos kommt das fertige Bild raus. Und ich glaube, darum konvertieren die einfach besser, wenn diese Metapher hilft.
Ja, absolut, absolut. Und kriegen jetzt auch noch mehr Klicks, weil jemand eben sagt, das ist Wahnsinn, dass ich hier so viel Informationen bekomme und das bekomme ich in diesem kleinen Video nicht. Also
ja, korrekt.
Ja, sehr, sehr interessanter Punkt. Okay, kommen wir zurück zum Thema wirklich Omnipräsenz. Ich meine, wir haben jetzt gerade ja eigentlich eher über das über die Plattform YouTube gesprochen, weil da kann ich das ja am besten darstellen, lange Videos. Jetzt könnte man ja hergehen und sagen, naja, dann mache ich halt einfach nur solchen Content. Wenn der viele Klicks bringt, wenn der viele Conversion bringt, warum mache ich nicht einfach nur solche langen Deep Dive Videos? Warum wäre das ein Denkfehler?
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Denkfehler ist, ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Kanal, der nur aus solchem Content bestehen würde, gut konvertieren würde. Ich kann aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es schwer ist, regelmäßig solchen Content zu produzieren, weil also ein Video, das 1-2 Stunden geht und in dem man einfach eine saubere Argumentationsstruktur hat und sich überlegt, wie muss ich das aufbauen, dass am Ende das fertige Puzzlestück rauskommt, das fertige Puzzlebild rauskommt, das braucht einfach Zeit. Also ich sitze teilweise wirklich einige Tage an so einem Video, dass es dann am Ende halt auch wirklich gut ist. Also das Erfolgsrezept ist ja nicht, dass ich 1 oder 2 Stunden irgendwas erzähle, sondern das Erfolgsrezept ist ja, dass der Inhalt einfach über 1-2 Stunden so gut ist. Ja. Und das neben dem Tagesgeschäft zu produzieren, denke ich, werden die wenigsten hinkriegen. Weil also die meisten sind ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise im Tagesgeschäft drin. Ich habe jetzt seit einigen Monaten den Luxus, dass ich kaum noch operativ etwas machen muss. Also die Kundenbetreuung, die ich sehr gerne mache. Und ansonsten mache ich halt Marketing. Mehr Aufgaben habe ich tatsächlich ja nicht mehr. Und darum kann ich jetzt mehr von diesen Videos machen. Aber obwohl ich mehr Zeit habe, finde ich es auch schwierig, regelmäßig diesen Content zu produzieren.
Ich denke trotzdem, dass es nicht so gut funktionieren würde, das alleine zu machen. Und zwar, weil man als Zuschauer nicht immer in der Situation ist, sich diesen Content jetzt anschauen zu wollen. Das heißt, ich glaube, dass auch kurzer Content wichtig ist, um wieder an den Creator zu erinnern. Ah ja, da ist der ja. Ah ja, stimmt. Weißt du, weil du musst auch erstmal die Zeit haben, dann sagen wir mal 2-Stunden-Video anzuschauen und die meisten schauen das ja eh in Etappen an. Aber selbst dann ist manchmal die Hürde vielleicht jetzt gerade groß zu sagen, da klicke ich jetzt drauf, weil ich habe jetzt gerade keine 2 Stunden, ich habe vielleicht nicht mal 20 Minuten, aber durch Shorts gehe ich schnell durch oder diesen Facebook-Post, den schaue ich mir jetzt schnell an oder die Story schaue ich mir schnell an. Deswegen, jetzt sind wir ja wieder beim Thema Omnipräsenz, glaube ich schon, dass es nicht nur darum geht, auf allen Plattformen zu sein, sondern auch für jede Lebenssituation Content zu haben, des Zuschauers jetzt in diesem Moment, je nachdem, wie viel Zeit er gerade hat. Wie stehst du dazu?
Ja, da stimme ich absolut zu. Also man muss halt immer unterscheiden zwischen dem, was funktioniert und ausreichend ist und dem, was optimal ist. Und also ich würde nicht behaupten, dass die optimale Strategie ist, nur Deep Dive Content zu machen. Ich würde aber sagen, dass sie absolut ausreichend ist, um so viele Inbound Leads zu bekommen, dass man alle Hände voll zu tun hat. Ja. Wahrscheinlich dann eher Probleme im Fulfillment bekommt. Also das wäre mein Punkt. Aber wenn ich jetzt meine Ressourcen frei einteilen kann, dann würde ich nicht nur lange Videos machen. Machen wir ja zum Beispiel auch gar nicht, sondern wir bespielen ja auch andere Plattformen aus genau den genannten Gründen. Dass man Zuschauer einfach in jeder Lebenssituation abholen kann. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir ein bisschen genauer ausführen sollten. Und zwar gibt es ja manchmal so den Glaubenssatz, dass Leute sagen, ja, also entweder schauen Leute nur Shorts und deren Aufmerksamkeitsspanne ist halt jetzt irgendwie kaputt gemacht worden durch Dopamin und was auch immer, wie die Argumentation ist. Und andere Leute hören sich die ganze Zeit nur Podcasts an und manche, die gucken immer nur 5-Minuten-Videos. Aber das ist ja nicht richtig. Das kann ja jeder Zuschauer einmal für sich selbst prüfen und wird dann feststellen, naja, ich konsumiere doch irgendwie alles davon, aber halt in unterschiedlichen Situationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein akutes Problem habe, was auch immer das jetzt ist, im Business, in der Gesundheit, in wo auch immer, dann nutze ich eine Suchmaschine und suche nach der Lösung für mein Problem. Dann lese ich mir vielleicht irgendwie so ein paar Blogs durch oder ich gucke halt einfach YouTube-Videos als zweitgrößte Suchmaschine. Aber in der Regel, wenn ich nach einer Lösung suche, wie brate ich ein Spiegelei, dann würde ich da jetzt kein 2-Stunden-Video sehen wollen, sondern halt einfach so ein kurzes Tutorial, das mir einfach genau spezifisch diese Frage beantwortet. Also, das ist ein Argument für kurzen Content, der ein akutes Problem löst in der Situation, wenn es gerade auftritt. Dann, wenn ich jetzt mir das Spiegelei gebraten habe, bleiben wir doch einfach dabei, und jetzt gerade beim Essen bin. Ich höre das von extrem vielen Unternehmern, die mir sagen, ich gucke YouTube-Videos immer einfach so zum Essen. Weiß nicht, ob du das auch machst?
Ja, auf jeden Fall. Also deine langen Videos schaue ich in der Regel beim Abendessen und schaue sie halt dann, wenn ich fertig bin, aber noch weiter.
Ja. Ja, genau. Also höre ich sehr, sehr oft. Und genau, lange Videos zum Abendessen. Da möchte man sich ja jetzt nicht alle 4-5 Minuten in ein neues Video reinklicken, sondern man ist ja gerade am Essen. So, man möchte halt etwas länger anschauen können.
Der Finger, der sonst so schnell wischt, hat ja jetzt die Gabel in der Hand. Das ist im Endeffekt der Grund, ja.
Ganz genau, so ist es. Beim Essen ist eine Situation, das passiert ja ein paar Mal am Tag. Dann beim Autofahren zum Beispiel, vielleicht beim Sport machen, beim Spazierengehen, wenn man mit dem Hund draußen ist oder wie auch immer die Situation ist. Also immer, wenn man gerade anderweitig beschäftigt ist und sich trotzdem bilden möchte, dann sind lange Videos natürlich sehr gefragt. Wenn ich jetzt aber dann nach dem Essen, wenn ich nicht nur ein Spiegelei gegessen habe, sondern 10.
Ich weiß, worauf es hinausläuft jetzt.
Und dann in so einem leichten Food-Koma bin und abends einfach nicht mehr kann, dann hänge ich vielleicht auf dem Sofa rum. Und das ist einfach nicht der Moment, wo ich mir so ein 2-Stunden Bildungsvideo anschaue, sondern dann flippe ich halt vielleicht einfach so durch Shorts durch oder gucke mir ein paar Reels an. Das ist halt dann eher das Content-Format, das ich da konsumieren würde. Und das ist ja im Prinzip, also je nach Lebenssituation möchte ich anderen Content konsumieren. Und das ist ja genau das, was du vorher gesagt hast. Also optimal ist es doch, wenn ich einen Zuschauer immer da abholen kann, wenn er mich immer sieht, egal in welcher Situation, Lebensumständen er sich jetzt gerade befindet. Genau.
Also damit haben wir ja Lang- und Shortform und vielleicht Medium auch. Aber jetzt haben wir immer über Videos geredet.
Ja.
Würde eine reine Videostrategie, sagen wir mal Video-Audio, ne, Podcast und Video ist ja dann zusammen produziert. Kommen wir auch noch gleich zu mit Recycling und so. Aber würdest du sagen, rein Video reicht? Oder muss man Leuten auch noch etwas bieten fürs Lesen zum Beispiel? Also dass man wirklich sagt, Lesen, Hören, Sehen, alles muss vertreten sein.
Also ich glaube, es gibt so eine Hierarchie an Content, was besonders wichtig ist und was besonders unwichtig ist. Und zwar, also nehmen wir mal den Fall an, jemand möchte jetzt eine hochpreisige Dienstleistung verkaufen. Dann verkauft man ja diese Dienstleistung in der Regel nicht über eine Landingpage, bei der man dann einfach irgendwas für einige Tausende oder Zehntausende Euro bestellen kann, sondern in Beratungsgesprächen. Weil ein Gespräch mit einem echten Menschen natürlich das meiste Vertrauen aufbaut. Das meiste Vertrauen, das Produkt am besten erklärt. Das ist eine, klar. So, diese Gespräche finden ja heute mittlerweile in der Regel online statt, per Zoom. Und wenn man sich mal überlegt, was sieht denn da eigentlich ein Zuschauer? Also ihr sitzt ja nicht physisch im selben Raum, so wie wir jetzt beide gerade, sondern also man sieht sich ja auf dem Bildschirm, man hört sich über die Lautsprecher, also effektiv sieht man ja irgendwie ein Video, das interessanterweise überzeugend genug ist, damit jemand da einige 1.000 oder 10.000 Euro investiert, trotz nicht optimaler Audioqualität, trotz nicht optimaler Ausleuchtung und obwohl das Zoom-Video nicht in Kinoqualität ist, ist es überzeugend genug, um zu verkaufen, weil Menschen kaufen von Menschen. Also das sind Beratungsgespräche. So, Beratungsgespräche verkaufen super, aber sie skalieren halt nicht. Ich kann es halt immer nur irgendwie einer Person erklären. Der nächste logische Schritt ist halt, dass ich etwas mache, das möglichst nah an diesem Beratungsgespräch dran ist. Und das ist halt dann einfach ein Video. Ich nehme das, was effektiv ein Zuschauer ja ohnehin schon sieht in einem Beratungsgespräch, mache es halt weniger interaktiv. Ich packe ein Beratungsgespräch einfach in kleine Abschnitte. Und nun ja, dann habe ich Videos. Und Videos sind halt einfach ähnlich überzeugend wie ein Beratungsgespräch. Da lerne ich eine Person ja auch kennen. An Mimik und Gestik sehe ich, wie da jemand in seinem Thema drin ist, die Begeisterung. Also ich lerne die Person halt einfach kennen. Darum sind Videos einfach am überzeugendsten. Was dann direkt auf Platz 2 kommt, das ist dann, wenn man einfach jetzt das Bild ausmacht und nur die Stimme hört. Also, weil auch hier bekommt man ja mit, wie ist diese Person wirklich? Man kann sich halt einfach nicht verstecken. Ja. Man kann sich immer verstellen für ein paar Minuten, aber jetzt zum Beispiel in einem längeren Podcast oder sowas, das geht halt einfach nicht. So, der kommt halt dann irgendwann die wahre Persönlichkeit raus. Und das merken Zuschauer ja auch. Also das heißt, auch im Audio transportiert man ja sehr viel von seiner Persönlichkeit. Dann das nächstbeste danach, jetzt kann man sich streiten, sind es dann längere Texte, die halt mit ein bisschen Persönlichkeit geschrieben sind, wahrscheinlich. Vielleicht auch irgendwie Bilder, vielleicht, ja, Bildertexte, schwer zu sagen.
Ich glaube, es kommt aufs Produkt drauf an.
Ja.
Also ein Produkt, das du durch ein Bild besser verstehen kannst, als durch einen Text, Bild und ansonsten Text. Also wenn jemand einen Burger verkauft, brauche ich nicht schreiben, dass das und das drin schmeckt so und so gut, sondern ich brauche ein Bild von dem Burger. Naja, du lachst aber, ist ja so, ne? Aber wenn jetzt wenn es um eine YouTube-Dienstleistung geht zum Beispiel, dann brauche ich jetzt nicht ein Bild von dir, wie du vor einer Kamera stehst oder sowas, weil das sagt mir nichts, sondern dann brauche ich vielleicht einen Text, der mir argumentiert, warum sollte ich YouTube machen.
Sehr guter Punkt. Wahrscheinlich kann man es so pauschal tatsächlich sagen, für erklärungsbedürftige Dienstleistungen ist halt einfach Text besser als Bilder. Und wenn ich jetzt etwas verkaufe wie einen Burger, ein Brötchen oder eine Brotdose meinetwegen, nun ja, dann sagt ein Bild mehr, als der Text das einfach könnte. Ja, also physische Produkte, wahrscheinlich mit Bildern. Außer sie sind wieder nischig. Wasserfilteranlagen für Zahnarztstühle beispielsweise ist ein physisches Produkt, aber trotzdem erklärungsbedürftig.
Ich glaube, es geht um die Erklärungsbedürftigkeit am Ende, ja. Aber letzten Endes, Video und Audio ist gar keine Frage. Bringt am meisten rüber, schafft am meisten Vertrauen. Jetzt haben wir aber trotzdem noch nicht die Frage beantwortet. Braucht man Text und Bild jetzt auch? Oder ist es schon sehr entbehrlich?
Naja, also brauchen ist ein starkes Wort. Also ich kenne ja genügend Unternehmen, die nur auf Video setzen. Und das funktioniert. Also Video und eine Landingpage, dass man sich eintragen kann. Da ist natürlich dann auch nochmal Text da. Ist klar.
Aber oft auch ein Video.
Häufig, ja, in der Tat. In der Tat. Genau. Also da sind wir wieder beim Thema von vorher. Es ist eigentlich wie mit den langen Videos. Ja, also im Prinzip, ja, ausreichen würden sie, aber optimal ist es halt nicht. Zum Beispiel, das weiß ich von Leuten, die bei uns dann ab und zu kaufen, also viele entdecken uns über YouTube, gucken sich da Videos an, hören vielleicht mal in den Podcast rein, lesen dann aber oder sehen uns dann auch immer wieder auf Facebook oder auf LinkedIn. Da sehen sie einfach unsere Posts. Du hast dann immer auch ein Bild dabei. Das ist halt dann einfach wie so eine Retargeting-Ad, nur halt organisch.
Ja.
Also, dass man einfach da auch wieder auf Tagesbasis im Prinzip schon auftaucht. Und wenn jemand auch ein bisschen lesen will, dann beschäftigt er sich mehr mit der Dienstleistung, hat wieder vielleicht das nächste Puzzlestück dann einfach verstanden, versteht vielleicht besser, warum Videos gut sind oder dass die Videoproduktion vielleicht überraschend einfach ist, sowas in der Richtung. Gibt es das nächste Aha-Erlebnis und das bringt einen näher zur Kaufentscheidung.
Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder bei diesem Dark Funnel.
Ja.
Dass man mal vielleicht auch versteht, was passiert da? Man kann ein Beispiel mal geben, einfach nur. Wenn jemand jetzt bei euch, jemand entdeckt euch auf einem Event. Als Beispiel jetzt mal, um mal sogar wegzugehen von Social Media kurz. So, und jetzt sagst du dem auf dem Event, hey, schau dir mal dieses Video an. Zweiter Klick, das ist eigentlich schon der Dark Funnel, nur in dem Fall weiß es jetzt vielleicht noch.
Ja.
Wie trifft jemand am Ende diese Kaufentscheidung? Was passiert da in etwa? Es ist ja nicht immer gleich, es ist nie gleich, aber was ungefähr tut sich, dass man das mal nachvollziehen kann, was da eigentlich vor sich geht?
Ganz viele Sachen. Also jede Customer Journey ist ein bisschen anders. Also ich beschreibe einfach mal, wie es häufig wohl abläuft und dann sage ich, was wir bei unserer Zielgruppe rausgefunden haben, was besonders gut funktioniert. Und zwar, typisch ist beispielsweise auf einem Event meinetwegen jetzt kennengelernt, dann gibt es danach nochmal einen Anruf von unseren Vertrieblern und dann sagt halt jemand, ja, im Moment passt es mir nicht. Und dann schicken unsere Vertriebler natürlich YouTube-Videos raus, weil klar, ich meine, dafür haben wir sie ja produziert, dass wir sie auch aktiv mit rausschicken können. Dann guckt er sich das vielleicht mal an, drückt vielleicht mal auf Like, dann werden die mehr Videos von uns angezeigt. Auf einmal gibt es dann Shorts, weil die kommen bei uns auf Tagesbasis, die tauchen dann ab und zu mal im Feed auf. Vielleicht vergisst uns dann vergisst uns die Person, weil einfach das YouTube-Thema gerade nicht so relevant ist. Aber dann kommt zack eine Retargeting-Ad, weil also Leute, die bei uns zum Beispiel auf der Website waren oder die den YouTube-Kanal abonniert haben, sowas in der Richtung, die sehen natürlich auch Werbeanzeigen von uns. Also auf einmal gibt es dann hier wieder den nächsten Touchpoint, dann gibt es vielleicht mal eine Einladung, wir haben also so ein offenes Q&A. Da kann sich jeder einklinken, der irgendwelche Fragen hat. Das machen wir einmal im Monat. Also es ist einfach so ein Zoom-Call, in den kann man sich einklinken und mir seine Fragen stellen. Dann gehen wir das da gemeinsam durch. Und klingt sich vielleicht in dieses Q&A ein, hört mal so ein bisschen zu, wie das einfach so ist. Einfach um dann mal live dabei zu sein. Und dann gab es einfach schon ganz, ganz viele Touchpoints. Viel Vertrauen ist aufgebaut. Vielleicht gibt es dann einfach nochmal einen Follow-up-Anruf von einem Vertriebler. Und dann sagt die Person, ach komm, ja, lass uns mal reden. Ich habe jetzt so viel gesehen, lass uns mal reden, was ihr genau macht. Also so oder so ähnlich kann das ablaufen. Wir fragen immer, wenn jemand bei uns Kunde geworden ist, wie die Customer Journey abgelaufen ist. Da haben wir verschiedene Fragen. Wo hast du uns entdeckt? Welcher Content ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? Warum hast du dich jetzt gemeldet? Also diese drei Fragen decken im Prinzip den Funnel ab. Was war der First Click? Was waren die Highlights im Dark Funnel? Was war der Last Click? Ja. Und also würde ich jedem empfehlen, das genauso zu machen. Also eben Fragen, um wirklich rauszukriegen, was funktioniert von meinem Marketing eigentlich besonders gut? Wo entdecken mich viele Leute, die Kunden werden? Was ist das, was viele Leute als letzten Schubser brauchen, um dann zu sagen, okay, dann lass uns einfach mal reden. Und natürlich, was waren die Highlights in dem Dark Funnel? Highlights im Dark Funnel, wenn man das so sagen kann. Und was wir da regelmäßig hören, das sind dann die Deep Dive Videos bei uns. Also es gibt circa 7 Videos, die fast immer genannt werden. Wenn jemand Kunde wird, dann sind überraschenderweise einfach immer genau diese Videos dabei, dass jemand sagt, hey, das fand ich so gut. Ich habe da einfach den Eindruck, ihr könnt mir helfen. Ich habe den Eindruck, euch sind Kundenergebnisse wichtig. Also das ist sowas in der Richtung, was wir dann öfter mal hören. Ja. Und was man dann damit macht, ist natürlich dann diesen Highlight-Content, der besonders gut konvertiert, den pusht man natürlich mehr, teilt dann diese Videos nochmal explizit oder schaltet die auch als Werbeanzeigen.
Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bislang klang alles so ein bisschen nach Zufallsprinzip, sage ich mal. Also natürlich, du hast den First Click vielleicht aktiv auf dem Event gemacht, du hast dann den Vertriebler, der war nochmal aktiv, die ersten Videos sind auch nochmal aktiv. Der Rest passiert ja jetzt aber eigentlich so ein bisschen unkontrolliert. Gibt es da dann eben auch Strategien zu sagen, naja, ich weiß eigentlich ganz genau, das sollte er sich anschauen und das, weil das funktioniert sehr, sehr gut. Und wie bringe ich den Zuschauer da drauf? Geht das über Verweisungen oder kann ich in die Story mal reinpacken? Schaut ihr dieses Video oder wie macht ihr das?
Wir können einmal unterscheiden zwischen, wie machen wir das und wie würde ich es gerne perspektivisch in Zukunft noch machen?
Ja, gern.
So wie wir es gerade machen, also weil wir ja wissen, was wichtige Touchpoints in der Customer Journey sind, weil wir da diesen Highlight-Content kennen, pushen wir den natürlich mehr, dass jeder Interessent das irgendwie mitbekommt und sich das mal anschaut. Weil das ist halt einfach der hilfreichste Content, bei dem Leute sagen, hey, das war so gut, ich hätte gerne mehr. Indem wir das beispielsweise teilen im WhatsApp-Status, dann in Instagram-Stories, dann in Posts auf LinkedIn, auf Facebook, in unserem Newsletter, als Retargeting-Ad. Ja, dann auch Shorts, die ein Ausschnitt davon sind. Man kann ja dann auf YouTube das vollständige Video verlinken. Auch das eine sehr, sehr sinnvolle Möglichkeit. Das ist eigentlich eine extrem coole Kombination. Also weil Shorts kriegen ja in der Regel mehr Views als lange Videos. Und dann kann man einen Teil dieses Traffics umverteilen auf seine besonders gut funktionierenden Videos. Also auch hier macht das einfach Sinn. Und so kann man diesen eher zufälligen Prozess besser gestalten. Also, dass wir einfach sicherstellen, dass jemand innerhalb von kürzerer Zeit den wichtigen Content sieht, der beiträgt für eine Kaufentscheidung.
Ja. Jetzt haben wir wieder sehr viel über YouTube gesprochen. Also man sieht schon, dass YouTube eine sehr, sehr vielschichtige Plattform ist. Wir haben ja gesagt, Videocontent ist King, muss man wirklich sagen. YouTube ist Video. Du hast verschiedene Längen an Content. Das ist auch vorteilhaft. Aber wir reden ja über omnipräsent Social Media und nicht omnipräsent YouTube. Instagram, Facebook, LinkedIn zusätzlich zu bespielen, ist für viele, klingt so nach, wann soll ich eigentlich noch normal arbeiten? Also ich habe schon den Eindruck, ich kann nicht mal einen YouTube-Kanal betreiben. So, das ist ja das, was ganz oft dann als erster Gedanke kommt. Wie funktioniert das eben trotzdem?
Ja, genau. Also das Interessante ist, dass man selbst als Solo-Selbstständiger Social-Media-Omnipräsenz hinbekommt, also wirklich, dass man auf allen Plattformen vertreten ist und täglich mehrfach posten kann, nicht zwingend auf derselben Plattform, aber dass man auf, also im Schnitt auf die Plattform verteilt, mehrfach täglich auftaucht und das mit einem Arbeitseinsatz von ungefähr einem Tag im Monat.
Also ein Tag im Monat und dann sind alle Plattformen für einen Monat fertig.
Ja, genau.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Das Posten ist ausgeklammert. Das ist dann nochmal aufwendig. Das ist ganz gut, wenn man jemanden hat, der das für einen machen kann. Naja, also im Prinzip geht es darum, nicht hart zu arbeiten, sondern smart zu arbeiten. Das heißt, wir setzen auf Content Recycling. Dazu vielleicht ein wichtiges Vorwort beim Thema Content Recycling. Also, wenn man sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt, dann findet man schnell raus, alle Plattformen funktionieren so ein bisschen anders. Und wenn ich sie ideal bespielen will, dann sollte ich für jede Plattform den Content einfach maßgeschneidert anpassen. Und das ist grundsätzlich richtig. Wenn ich alle Ressourcen und alle Zeit der Welt habe, dann sollte ich jede Plattform so optimal bespielen, wie es eben nur kann. Wenn ich jetzt aber nur begrenzte Ressourcen habe, dann kann ich auch einfach Pareto vorgehen und teilweise denselben Inhalt auf mehreren Plattformen verwenden. Zum Beispiel, wenn ich ein Reel produziere, dann kann ich das auch auf TikTok hochladen und in YouTube Shorts. Idealerweise nicht am selben Tag, sondern einfach mit einem gewissen Zeitversatz, damit Leute, die mir auf allen Plattformen folgen, das halt dann einfach auch wieder vergessen haben nach einer gewissen Zeit. Aber das wäre ein Beispiel für smartes Content Recycling. Oder dass ich auf Facebook oder auf LinkedIn denselben längeren Post verwende. Genau. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Vorwort. Also wir arbeiten hier Pareto. Das heißt, nicht jede Plattform wird absolut perfekt optimal bespielt, aber es ist halt einfach viel besser aufzutauchen, als nicht aufzutauchen.
Ja.
Okay. Aber also die Frage steht natürlich immer noch im Raum hier, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Was ist das Geheimnis? Und zwar, wenn ich smartes Content Recycling betreiben will, dann muss ich erstmal schauen, was ist der Content, den ich eigentlich recycle? Und ich glaube, das liegt fast schon auf der Hand, wenn man kurz darüber nachdenkt. Es muss natürlich ein Video sein, und zwar ein längeres Video sein. Also ein Bild kann ich nicht einfach in ein Video umwandeln oder ein Text kann ich nicht einfach in ein Video umwandeln, aber ein Video in Text wiederum schon. Also wenn ich jetzt ein langes Video produziere, sagen wir wie diesen Podcast, dann kann ich aus diesem langen Video kurze Videos rausschneiden. Highlight-Clips einfach. Und schon habe ich Shorts, Reels und TikToks. Dann kann ich von diesem langen Video, von diesem Podcast, die Audiospur nehmen und auf allen Podcast-Plattformen hochladen. Spotify, Apple Podcasts und was es sonst noch so gibt. Das ist ja relativ einfach. So, dafür muss ich ja nur einmal diesen Podcast produziert haben. Das Rausschneiden, das kann man an den Dienstleister abgeben oder es gibt ja auch Tools wie Opus Clip zum Beispiel, die einem Highlights rausziehen können. Nicht optimal, aber wenn man wenig Ressourcen hat, kann man mit solchen KI-Tools natürlich arbeiten. So, dann, apropos KI-Tools, damit geht's jetzt auch weiter. Ich kann mir diese Audiospur einfach transkribieren lassen von der KI. Das funktioniert ja mittlerweile fantastisch. Also was ich da getan hatte in den letzten Monaten, das ist total verrückt. Und ich kann sie mir nicht nur transkribieren lassen, sondern ich kann sie mir auch zusammenfassen lassen. Und wenn ich da einmal bestimmte Copywriting-Regeln definiert habe, wie ich gerne meine Texte schreibe, zum Beispiel keine Schachtelsätze, sondern maximal ein Komma drin. Ja, denn die Formatierung, all das kann ich ja einstellen. Ich muss es nur einmal machen. Dann kriege ich da einfach aus diesem Content perfekte Texte, die auch ein Mitarbeiter oder ein Copywriter im Prinzip nicht hätte besser schreiben können. Weil das ist ja der eigene Originalton. Das ist ja die eigenen Gedanken, die man sich für das Video gemacht hat. Und die werden jetzt einfach nur dann im Prinzip umgeschrieben in den Text. Genau, dann habe ich lange Texte für LinkedIn, für Facebook und für E-Mails. Und was man dann aus diesen langen Texten noch zusätzlich machen kann, ist, dass man die dann noch weiter runterbricht in Kurzposts. Also es können dann einzelne Statement-Posts sein. Das sieht man auf Facebook öfter mal. Oder man kann auch einfach so Karussell-Posts auf Instagram machen, dass man einfach so mehrere Textblöcke hat und da irgendwie noch eine schicke Grafik dazu sich designen lässt, zum Beispiel auch von der KI. Ist ja wild, was mittlerweile alles geht. Und dann habe ich im Prinzip alle typischen Formen von Content bespielt. Und für diese ganze Zweitverwertung, was da hinten raus passiert, brauche ich nur ganz wenige KI-Tools, die ich mir einmal richtig einrichten muss. Wie das jetzt im Detail funktioniert, da hat Aileen, also meine Geschäftspartnerin, vor kurzem einen Workshop für unsere Kunden gehalten. Wir hatten den auch einfach schon mal einfach rausgegeben an Interessenten, also jeder, der es haben will, also schreibt mir einfach mal auf Social Media irgendwo und dann können wir den Workshop zur Verfügung stellen, welche Tools man verwenden soll, wie man die Prompts am besten gestalten soll, dass das dann auch tatsächlich in der Praxis funktioniert. Könnt ihr euch, wie gesagt, gerne melden dazu. Aber ja, das ist im Prinzip das Geheimnis. Das heißt, wenn ich vorne einmal hochwertigen Content mache, ich meine, wenn ich Mist reinpacke in diese Maschine, kommt Mist raus, aber wenn ich halt einfach guten Content reinpacke, dann kommen halt auch gute Content-Pieces raus, dann habe ich diese Social-Media-Omnipräsenz. Und dann ist nur noch die Frage, wie viele Videos schaffe ich denn eigentlich an einem Tag zu produzieren? Und also, wenn man jetzt 4 Videos, also erfahrungsgemäß mit ein bisschen Übung kriegt man locker 4 Videos bis 10 Videos an einem Tag produziert. Das ist absolut realistisch. Wenn ich ein Video pro Woche veröffentliche, ich schaffe 4 Videos an einem Tag, dann habe ich mein Content-Fundament, kann alles entsprechend raus recyceln und bin omnipräsent.
Jetzt müssen wir auf 2 Sachen noch eingehen an der Stelle. Also erstmal, ich finde das überragend. Ja? Und das ist auch total plausibel erklärt. Es gibt vielleicht aber Leute, die jetzt sagen, naja, ich glaube, dass ich mich schon mit einem Video irgendwie hart tue, das zu machen. So, wo soll die Idee herkommen? Dann, wie formuliere ich das? In der Kamera sprechen kann ich nicht. Also es kommen ja gewisse Ängste. So, wie kann man jemandem diese Angst nehmen? Weil ich weiß ja, dass es unbegründete Ängste sind, dass man schnell lernen kann. Aber wie würdest du jemandem das erklären, dass es eben bei weitem nicht so schwierig ist, wie man denkt? Fangen wir mal mit dem Equipment kurz an, weil da denken ja manche schon, die brauchen das, was jetzt hier rumsteht. Das ist ja auch nicht der Fall.
Ja, das ist absolut richtig. Also ich würde zu gerne einfach mal mein Setup zeigen, das ich zu Hause verwende. Das würde man wahrscheinlich kaum glauben, wie simpel das ist. Ich beschreibe es einfach mal kurz in Worten. Also ich sitze an meinem Schreibtisch. Vor mir steht mein iPhone und zwar in so einem kleinen Stativ auf dem Tisch. Und ich spreche in mein iPhone rein. Das ist meine Kamera. Als Beleuchtung habe ich an meiner Schreibtischkante einfach so fix so ein Licht montiert. Das ist ungefähr so eine Armlänge hoch und das scheint so leicht von oben runter. Und ansonsten, was das Mikrofon angeht, habe ich mich ein bisschen sehr reingenördet in die Technik. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber das habe ich vor ein paar Jahren mal gemacht. Da wollte ich einfach wissen, wie man das perfekte Audio macht. Das ist übertrieben. Im Prinzip reicht ein einfaches Lavalier-Mikro, dass man dann, also für 20 Euro, so ein Anklips-Mikrofon.
Ja. Steckt man einfach ins iPhone direkt rein und spricht rein. Also es ist nicht mal Ton und Video dann getrennt.
So ist es. Und dann habe ich tatsächlich schon die komplette Ausrüstung, um Videos zu drehen. Im Hintergrund noch eine weiße Wand und dann passt's. Also das ist das simpelste Setup, das man grundsätzlich wählen kann. Vielleicht noch kurz zur Aufnahme, ist auch interessant. Für alle iPhone- und Mac-User gilt das zumindest. Ich finde es ein bisschen umständlich, wenn ich auf meinem Smartphone auf Aufnehmen drücken muss und dann sehe ich nicht so, wie das Bild ist. Darum habe ich immer, also das iPhone ist da, wo du jetzt gerade bist. Ich habe dann hier neben mir immer noch meinen MacBook stehen auf der Seite und da mache ich einen Zoom-Call an. Und in diesem Zoom-Call wähle ich die iPhone-Kamera aus. iPhone und Mac, da kann man, also die verbinden sich automatisch, man muss da nicht mal ein Kabel oder sowas dazwischen reinpacken. Und dann sehe ich in diesem Zoom-Call einfach das iPhone-Bild und dann drücke ich in Zoom auf Aufnehmen. Und so mache ich die Videos.
Das ist fast zu einfach, wenn man es so hört.
Also es ist wirklich nicht schwerer, als einen Zoom-Call aufzunehmen, nur dass ich halt nicht die eingebaute Kamera von meinem MacBook nehme, die ist halt nicht ganz so gut, sondern halt einfach von dem iPhone. Und dann klipse ich mir halt noch ein Mikro an, das ein bisschen besser klingt.
Ja.
Es ist tatsächlich total simpel. Und wenn ich das halt dann noch ein bisschen upgraden will, die Kulisse, dann stelle ich halt vielleicht noch 2 Regale in den Hintergrund und packe so ein bisschen Schnickschnack rein. Irgendwie so Zitronenscheiben oder sowas, weil Logical Lemon.
Echte natürlich.
Ja, natürlich. oder irgendwie so hier so Pflanzen, die holt man sich halt einmal und dann sieht das schick aus. Das kann man optional noch machen. Man kann noch mal so ein bisschen gedämpftes Licht in den Hintergrund stellen, wenn man es wirklich fancy haben möchte, aber das ist alles nicht mehr notwendig.
Jetzt sind wir beim Technikteil gewesen. Jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil, der teilweise auch vernachlässigste Teil, wie ich finde, nämlich was sage ich im Video und wie sage ich es und in welcher Reihenfolge. Das ist jetzt eigentlich der Hebel, denn die Botschaft ist ja am Ende das, was dann verkauft.
Absolut. Mir ist noch ein Einwand eingefallen. Wollen wir den noch kurz adressieren?
Ja klar, wenn er mir nicht eingefallen ist, dann hau du ihn raus.
Und zwar das Thema, ja, aber ich kann ja nicht vor Kamera sprechen. Ja,
stimmt, ich hatte kurz angesprochen, ja.
Ja, genau. Und zwar, das ist natürlich erstmal normal, es ist ungewohnt, in eine Kamera zu sprechen. Also, weil normalerweise reden wir halt mit einer Person, wir sehen Mimik, Gestik und kriegen halt einfach ein Feedback. Und dann fühlen wir uns wohler und können einfacher sprechen. Könnte man meinen, aber es ist eigentlich nicht so. Weil jeder von uns hat schon mal mit einem Interessenten telefoniert. Da habe ich ihn ja auch nicht gesehen. Und da habe ich ihn vielleicht auch so lange zugequatscht, dass ich nicht mal mehr wusste, ob er überhaupt noch da ist. Und was von meinem Angebot erzählt. Und nichts anderes machen wir in den YouTube-Videos. Das ist ja genau dasselbe. Da erzähle ich ja auch einfach über mein Angebot. Also gerade die ersten YouTube-Videos, die man auf seinem Kanal macht, ist ja im Prinzip genau wie ein Beratungsgespräch in Videoform, das man halt dann selber nicht mehr führen muss, weil man erzählt es halt einmal der Kamera. Also ja. Es ist wie mit einem Interessenten telefonieren, das kriegt ja auch jeder hin.
Und man muss auch sagen, als jemand, der eine Medienakademie besucht hat und 2 Jahre Kameratraining hatte, kann ich sagen, niemand braucht Kameratraining. Also wenn du wirklich, ich würde sogar behaupten, jemand, der zum Fernsehen geht, es sei denn, du willst dann wirklich wie so ein Nachrichtensprecher wirken, was aus meiner Sicht völlig unauthentisch ist. Also für alles, was Social Media zu tun hat, ich mache jetzt bestimmt irgendwie ein paar Businesses damit kaputt, aber du brauchst wirklich kein Kameratraining. Absolut gar nicht. Es macht die meisten Leute sogar schlechter, weil sie jetzt in ihrem Kameramodus sind. Dabei, wir unterhalten uns ja auch hier gerade, du gibst deine Inhalte an mich gerade weiter, auf die natürlichste Art und Weise, so redest du auch im Alltag. Also, der hört sich auch im Alltag so an. Und das ist das Natürlichste auf der ganzen Welt. Und du musst ja auch jetzt gerade, du bist jetzt auch nicht gerade noch am Skizzieren des Videos und denkst dir, was sage ich jetzt in welcher Reihenfolge, sondern es kommt aus dir raus. Natürlich, optimal ist natürlich für gewisse Videos schon, sich kurz vielleicht so ein paar Stichpunkte zu machen. Aber wir brauchen im Endeffekt nur uns als Experten, der wir ja sind, und über das Thema sprechen, worin wir Expertise haben. Viel mehr ist es ja im Endeffekt nicht.
Ja, ja, absolut, so ist es. Also ich kann auf der anderen Seite natürlich nachvollziehen, dass dann jemand sagt, ja, ich habe Angst, dass ich nicht so gut ankomme und dass mich dann Leute einfach nicht mögen, so wie ich bin. Und wenn man das jetzt Ganze, also kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist ja unangenehm, abgelehnt zu werden von Leuten. Aber wenn wir das Ganze einfach mal so zu Ende denken, also jeder von uns ist ja in einem Markt, in dem gibt's mal mindestens 1000 Interessenten. In der Regel einige 1000, 10.000 oder Hunderttausende. Und ich will ja gar nicht jeden Einzelnen als Kunden gewinnen. Also, fulfill mal 100 Leute. Das ist schon ganz viel Arbeit.
20 sind schon manchmal Arbeit, also. Ja.
So ist es. Und wenn man das einfach mal durchmultipliziert, da hängen ja dann auch gerade bei hochpreisigen Dienstleistungen Hunderttausende oder Millionen Euro dran, die man da ja entsprechend auch dann damit umsetzt. Also das heißt, wir brauchen ja gar nicht jeden, sondern wir brauchen ja nur eine Handvoll Leute. Und wenn ich jetzt nur eine Handvoll Leute habe, dann arbeite ich doch am liebsten mit denen, die halt einfach dann zu mir passen und die mich halt auch mögen. Und nicht mit den Leuten, die halt gar nicht zu mir passen. Und wenn ich mich jetzt in meinen Videos verstelle und in so einen Schauspielermodus gehe, dann ziehe ich halt die Leute an, die diesen Schauspielermodus gut finden. Aber das bin ich ja gar nicht. Ja. Sondern dann habe ich auf einmal Interessenten, die passen nicht zu mir. Und wenn ich halt einfach so bin, wie ich bin, auch wenn es vielleicht irgendwie nerdig ist oder vielleicht Zahlen, Daten, Fakten orientiert oder was auch immer sich jetzt jemand sagt, wie er eben gerade ist, dann zieht halt die richtigen Leute an, die das einfach schätzen.
100%. Ich glaube sogar, manche Leute nehmen sich den Vorteil, den sie haben, wenn sie nicht nerdig wirken. Also stell dir mal vor, jemand hat eine IT-Dienstleistung und ist super eloquent vor der Kamera. Hey, ich trau dem nicht. Das kann doch kein, in meiner Welt, der müsste doch schlecht vor Kamera sein, wenn der so ein guter ITler ist. Ich weiß, das spiele ich mit Klischees, ne? Aber der müsste doch eigentlich keinen Kontakt zu Menschen pflegen und deswegen so gut in IT sein. Ich übertreibe es bewusst. Wenn der komplett eloquent vor der Kamera ist, denke ich mir, das passt für mich einfach nicht ins Bild. Oder teilweise auch bei Ärzten finde ich das sogar cool, wenn die eher so einen Professoreneindruck machen. Wenn das gar nicht so super, super eloquent ist. Also es gibt Bereiche, wo es hilfreich ist, ne? Wenn jemand ein Verkaufstraining macht und kann nicht gescheit reden, dann würde ich mir denken, passt nicht. Aber in manchen Bereichen ist es, glaube ich, sogar ein Vorteil, nicht so eloquent vor der Kamera zu wirken. Weil es mehr Vertrauen schafft, weil ich ihn in diese Schublade stecken kann. Berechtigt oder nicht. Und mir denke, das ist ein Bild, was zu dem Gesamten passt.
Absolut, absolut richtig. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum ich nicht so trainiere, um so Muskeln aufzubauen.
Das ist der Hauptgrund. Ja.
Meine größte Sorge.
Oh, aber darf ich nicht unterschätzen, du bist hier. Also man würde es nicht denken, was du alles hier mit Calisthenics und so kannst, ist krass. Was zeigst du halt nicht?
Auf gar keinen Fall. Das macht ja die Klischees kaputt. Mhm. Ja, aber also wir sind ein bisschen abgebogen bei den Einwänden. Also auch vor Kamera sprechen kann im Prinzip jeder. Also ich weiß das von meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mir früher eingeredet, ich kann es nicht. Also hat einfach nie gestimmt. So. Und gerade, wenn man schon länger in seinem Business ist, also jetzt nicht erst vielleicht seit einer Woche, sondern seit ein paar Monaten oder Jahren, dann hat man mit so vielen Interessenten geredet. Und das ist wirklich genau dasselbe, als würde ich das einem Interessenten am Telefon erzählen. Genau so mache ich es halt auch vor Kamera. Ich könnte sogar einfach jemand anrufen und einfach auf Lautsprecher mit dem telefonieren, wenn ich in der Kamera rede, wenn ich das brauche. Das geht auch.
Ja.
Genau, also das heißt, Videoproduktion ist tatsächlich überraschend simpel. Vielleicht gibt es noch den Einwand, ja, aber dann muss ich die Videos ja schneiden und das ist aufwendig. Und also vielleicht, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Video von mir geschnitten. Und das macht ja auch gar keinen Sinn für die meisten. Sondern ich würde halt einfach ein paar Euro nehmen und das einem Freelancer auf Fiverr geben. Also Videoschnitt kann jeder. Und das ist mittlerweile so eine günstige Dienstleistung geworden, weil es so simpel ist. Also das muss man ja jetzt auch nicht selber machen.
Selbst da gibt es, glaube ich, jetzt KI-Tools, die dir zumindest schon mal die Sprechpausen rausschneiden oder die Wiederholungen erkennen. Und dann kannst du noch einmal manuell drüber schauen oder so. Also das ist auch gar kein Thema mehr heute.
Ja, genau. Und dann kommen wir im Prinzip dabei raus, dass Videoproduktion tatsächlich sehr, sehr simpel ist. Und das bringt uns auch voll zu dem Punkt, den du vorher angesprochen hast. Ja, Videoproduktion mag zwar simpel sein, aber ich muss ja das Richtige sagen, dass das Video funktioniert und dass dann die Zweitverwertung hinten raus funktioniert. Und das ist eigentlich das zentrale Thema. Wenn ich Mist erzähle, kommt hinten Mist raus, dann bringt das alles nichts. Ja, also wenn ich Videos produziere für YouTube, um die dann zweit zu verwerten, dann sollte ich in Funneln denken. Das ist das, was wir vorher schon angesprochen haben. Es gibt Videos, die sind gut für Reichweite und es gibt Videos, die sind gut für Conversion. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll ich denn machen? Also klar, nur Reichweite ist Quatsch. Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte ich auch nur Conversion machen. Das ist aber auch Quatsch. Also ich skizziere das einfach mal so ein bisschen ausführlicher, weil ich glaube, das ist ziemlich interessant. Wir haben jetzt drei unterschiedliche Arten von Videotypen systematisiert. Also es sind unterschiedliche, also es gibt Reichweite-Videos, die sind, wie der Name sagt, gut für Reichweite und Sichtbarkeit. Dann gibt es Community-Videos, die sind dann in der Mitte des Funnels. Die kriegen nicht so viele Klicks, aber die bauen sich so eine loyale Stammzuschauerschaft auf. Und das wiederum baut Vertrauen auf und da kann man so seinen Expertenstatus etablieren. Und dann gibt es Videos ganz unten im Funnel, nennen wir Conversion-Videos, die dann gar nicht auf Klicks optimiert sind, weil es sehr, sehr nischige Themen sind, ein nischiger Einwand beispielsweise, aber die konvertieren sehr, sehr gut. Also diese drei Arten von Videos brauche ich grundsätzlich auf einem Kanal. Und wenn man sich jetzt unterschiedliche YouTube-Kanäle anschaut, dann sieht man häufig also einen von drei typischen Fällen. Und zwar Leute, die besonders businessaffin sind, produzieren sehr, sehr viele Conversion-Videos. In jedem Video wird gepitcht. Und das ist zwar einerseits gut, weil man dann relativ schnell konvertiert, aber es funktioniert nur dann, wenn ich auch irgendwelche anderen Traffic-Quellen habe, über die mich Leute neu kennenlernen. Zum Beispiel, wenn ich sehr stark in Werbung investiere und ich den YouTube-Kanal eigentlich nur nutze, so als letzter Punkt, dass jemand dann wirklich konvertiert. Weil wenn ich nur Conversion-Videos mache und YouTube meine primäre Leadquelle werden soll, dann mache ich mir den Kanal kaputt. Wenn die ganze Zeit gepitcht wird und dann immer über nischige Einwände erzählt wird, es gibt ja keinen Anreiz, dass man sich diesen Kanal lange anschaut. Das ist einfach uninteressant. Soweit?
Ja, absolut verständlich. Also noch besser ist ja, manche pitchen ja, obwohl sie davor nichts gesagt haben, was den Pitch vorbereitet hat. Das sind ja die allerbesten. Weißt du, was ich meine? Also wenn ein Einwand behandelt wird und ich sage so und das, also was ich, du sagst es mit der Kamera und sagst, und deswegen, es gibt keinen Grund für dich nicht jetzt mit YouTube zu starten, klick doch mal hin, dann macht das ja irgendwie Sinn.
Ja.
Aber manche sagen ja im Video was davor und dann pitchen sie irgendwie und das passt gar nicht zusammen. Die gibt's ja auch noch.
Also. Absolut. Wenn wir uns dann im Detail die Videos anschauen, wie man die am besten aufbauen muss, dann ist das eine der Todsünden, einfach irgendwelche zufälligen Call to Actions an seine Videos dran zu kleben, die nichts mit dem Video zu tun haben. Das funktioniert natürlich nicht. Ja. Super Beispiel dafür.
Aber bleiben wir mal grundsätzlich jetzt bei denen, die einfach sagen, okay, ich mache wirklich Videos, die sinnvollerweise Argumente sind für mein Produkt, ich pitche danach, aber ich mache halt fast nur diese Videos. Jetzt wird im Endeffekt ja die Followerschaft oder die Zuschauer, die werden trainiert, hier geht's immer nur um Verkauf und dann irgendwann schaue ich mir die Videos nicht mehr an.
Genau, und viele Videos sind natürlich auch irrelevant, weil wenn ich wirklich starke Conversion-Videos mache, dann behandle ich ja auch irgendwelche Nischeneinwände. Wenn ich jetzt in einem Video sage, also den Einwand löse, ja, vor Kamera sprechen ist einfacher als man denkt und in dem nächsten, ja, deine Zielgruppe im B2B ist auch auf YouTube oder als Maschinenbauer ist deine Zielgruppe auf YouTube.
Ja.
Wer guckt sich das denn an? Also man baut sich keine Stammzuschauerschaft auf. Es gibt keinen Anreiz, diese Videos regelmäßig zu schauen. Kann man super einsetzen im Vertrieb, wenn man sie aktiv rausschickt, hat seinen Nutzen, aber es ist kein YouTube-Kanal, der grundsätzlich funktionieren wird, wenn ich nur Conversion-Videos mache. Jetzt können wir das Gegenstück dazu nehmen, schauen wir uns einfach mal Reichweite-Videos an. Das ist nämlich das, was die meisten Leute intuitiv machen, wenn sie YouTube betreiben. Dann schaut man sich an, naja, YouTube, das ist ja irgendwie so eine Influencer-Plattform und die Influencer, die haben ganz viel Reichweite und ich mache das jetzt einfach auch, was Influencer machen. Also ich sage das jetzt so ein bisschen flapsig, aber also ich habe vollstes Verständnis für die Denkfehler, weil am Anfang habe ich die ja auch alle gemacht. Ja. Ich nehme mich hier nicht aus, sondern das ist schmerzhaft erworbene Lektionen. Also wenn ich die ganze Zeit den Fokus auf Reichweite lege, irgendwelchen Reichweite-Content mache und immer dem nächsten viralen Hit hinterherlaufe, immer wieder auf einen neuen Trend aufspringe oder vielleicht irgendwie so versuche über Famebaiting, also bekannte Personen, Klicks auf den Kanal zu ziehen, nämlich Reaction-Videos auf sie mache, naja, dann habe ich ab und zu virale Treffer dabei, aber ich habe nicht mal eine Stammzuschauerschaft, die sich regelmäßig die Videos anschaut und Kunden kriege ich darüber erst recht nicht. Das heißt, ja, ich kriege ab und zu virale Treffer, aber nein, ich kriege keine loyale Community, die ich ja brauche, weil daraus konvertiere ich ja dann die Kunden. Und also Reichweite-Videos konvertieren halt nicht aus Gründen, die wir uns vorher angeschaut haben. Also auch hier nur Reichweite-Videos, großer Fehler. Wenn ich jetzt nur Community-Videos mache, Community-Videos sind eher so, vielleicht vereinfacht gesagt, legen den Fokus auf Mehrwert vermitteln, Expertenstatus vermitteln. Also hier möchte ich den Zuschauern Anreize geben, halt regelmäßig auf den Kanal zurückzukommen, weil sie ja immer wieder was Neues für sich mitnehmen können. Also das ist ja die größte Motivation, warum ich auf einen Business-Kanal zurückkomme, also bei dem mein Business dahinter steckt, weil ich halt den Eindruck habe, ich bekomme hier regelmäßig Mehrwert. Es gibt ja keinen anderen Grund. Ich gucke die Person ja nicht, weil ich sie lustig finde oder so. Also,
ja.
Wenn es um den Verkauf einer Dienstleistung geht. So, also diese Community-Videos legen den Fokus auf Mehrwert. Und wenn ich jetzt nur Community-Videos machen würde, was würde dann passieren? Also zum einen würde der Kanal halt einfach nicht wachsen oder nicht so gut wachsen, weil ich halt einfach diese viralen Treffer nicht habe, dass ich einfach viele neue Leute auf einmal auf mich aufmerksam mache. Und außerdem konvertiert halt auch nicht, weil wenn ich die ganze Zeit im Prinzip Mehrwert rausgebe und alle Goldnuggets, die ich eben so habe, wo ist dann der Anreiz für einen Zuschauer, dass er dann kauft, wenn er alles kostenlos auf YouTube bekommt? Macht auch keinen Sinn.
Was sollte ich dann aber in diesen Community-Videos sagen, damit das nicht passiert?
Da gibt es jetzt dann unterschiedliche Videotypen, da können wir jetzt ins Detail gehen. Also was wir uns gerade angeschaut haben, waren eben diese drei Kategorien, Reichweite-Videos, Community-Videos, Conversion-Videos, mit ihrer zugehörigen Funktion. Und jetzt gibt es da in diesen Kategorien an Videos unterschiedliche Videotypen. Bei Community-Videos Beispiele dafür, das könnte ein Q&A sein.
Mhm.
Ein Q&A, Fragen aus der Community, ist natürlich gut, um seine Community zu halten. Und wenn man Fragen beantwortet, dann ist er in der Regel Mehrwert drin. Das Spannende an diesen Videos ist, als Zuschauer weiß man immer nicht so genau, wird hier eine Frage beantwortet, die ich vielleicht gerade selber habe, nehme ich hier ein Goldnugget mit. Also ich weiß nicht so genau, was ich bekomme. Dadurch ist es klickstark. Also, boah, da sind wir jetzt tief in der YouTube-Psychologie. Ich weiß nicht, wollen wir so tief reingehen?
Du weißt, dass es ich immer spannend finde. Es die Frage ist, inwiefern wir jetzt vielleicht den neutralen Zuhörer verlieren, wenn wir zu tief reingehen. Aber du kannst es ja vielleicht mal, du musst es nicht ausführlich sagen, aber vereinfacht kurz, die Psychologie.
Also wenn ich in einem Video ein spezifisches Thema anspreche, einen spezifischen, also zum Beispiel, warum SEO-Videos schlecht für Reichweite sind. Ja, dann ist es natürlich für alle Leute interessant, die SEO-Videos machen. Die denken sich, hey, ich mache die doch für Reichweite, warum klappt das nicht? Ja. Macht neugierig. Aber alle anderen Leute, die das schon wissen, die klicken nicht, weil die wissen es ja schon. Ich würde es mir nicht nochmal anschauen. Wenn ich jetzt aber nicht spezifisch frame, was der klare Nutzen ist, den jemand bekommt, also wenn ich es einfach offener gestalte, nun ja, dann weiß ich ja nicht. Bekomme ich da jetzt was Spannendes? Bekomme ich es nicht? Und das macht er automatisch einfach neugieriger, wenn man die Titel richtig wählt.
Ja, ich verstehe es total. Das habt ihr ja neulich mit einem Q&A-Video gemacht, das bei mir funktioniert hat, weil im Thumbnail stand irgendwas drin mit Reels, aber überhaupt nicht was. Und ich dachte, naja, das ist ja mein Thema, das kann man. Schau. Ich habe dann auch nur, muss ich ehrlicherweise sagen, nur diesen Teil angeschaut im Video. Aber trotzdem. Es hat genau diesen Effekt gehabt auf mich. Ne? Und wenn jetzt halt irgendwie in der nächsten Frage auch noch was Interessantes für mich dabei gewesen wäre, wäre ich vielleicht da dran geblieben. Und hätte am Ende doch das ganze Video wieder konsumiert. Also es hat zumindest zum Klicken motiviert.
Ja, alle Fragen sind sehr interessant.
Natürlich, ja. Also die zweite Frage war, warum man mit SEO-Videos keine Reichweite bekommt. Und das wusste ich schon.
Gut, nachvollziehbar. Also, wenn ich mehrere Fragen beantworte, also ein Punkt, warum diese Videos klickstark sind, ist, weil ich nicht weiß, was genau ich bekomme. Und das andere ist, wenn da nur unregelmäßig Goldnuggets drin sind, also ich könnte was mitnehmen oder auch nicht, dann macht es interessanterweise überraschend neugierig. Unser Gehirn funktioniert so. Da gibt es ganz interessante Experimente mit Affen und Saft.
Das kannst du jetzt aber mal sagen. Okay, ja. Das ist ja jetzt interessant für Marketingpsychologie im Allgemeinen.
Ja. Ich versuche es wieder zusammenzubekommen, wie die Studie war. Und zwar ging es darum, also Affen konnten so einen Hebel betätigen und dann kam da Saft raus, so als Belohnung. Und immer, wenn garantiert Saft rauskam, dann haben sie halt, wenn sie halt gerade Lust auf Saft hatten, auf diesen Hebel geklickt. Wenn aber nur zufällig diese Belohnung kam, dann haben sie die ganze Zeit drauf gedrückt, wie wild, und haben dadurch insgesamt viel mehr Saft sozusagen konsumiert. Das ist im Prinzip genauso auch, wie die Glücksspielindustrie funktioniert. Also diese Intermittent Rewards, glaube ich, heißt das in der Fachliteratur. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ist schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber das ist genau die Idee. Ich weiß nicht, ob ich die Belohnung bekomme. Und dadurch denke ich mir, ach komm, einmal probiere ich es noch. Aber vielleicht ist jetzt was dabei. Ja, und das macht in der Tat sehr, sehr neugierig. Und das ist mit so einem Motiv, warum zum Beispiel Listenvideos, 5 Fehler, 7 Tipps, 3 Gerichte, was auch immer, warum die relativ interessant sind. Also einerseits klickstark und andererseits auch, wenn man sie gut genug gestaltet, auch zum lange Anschauen motivieren.
Ja, sehr spannend. Sehr, sehr spannender Punkt. Okay, also wir sind nochmal bei diesen 3 Oberkategorien. Wir haben Videos für Reichweite, um neue Zuschauer auf den Kanal zu ziehen. Wir haben natürlich welche für Conversion, um die kaufbereiten Zuschauer, die aber noch irgendwie eine Hürde haben, zu konvertieren. Und wir haben die Community-Videos, damit wir Leute auf dem Kanal halten, bis sie von den Reichweite zu den anderen Videos kommen im Endeffekt.
Ja, korrekt.
So, jetzt haben wir aber natürlich immer noch nicht gesagt, was sagen wir denn, also was ist denn jetzt die Marketingbotschaft immer? Weil was sage ich in einem Reichweite-Video zum Beispiel, was ich in einem Conversion-Video nicht tun würde? Also
wir unterscheiden die sich. Ja. Müssen wir mal schauen, wie tief wir da überhaupt jetzt reingehen können, weil, also ich gebe einen ganz kurzen Ausblick, um die Frage schon wieder nicht zu beantworten.
Kein Problem. Politisch heute.
Also es ist halt gar nicht so einfach, das in wenigen Worten zu sagen. Wir haben 5 oder 6 Reichweite-Videoformate systematisiert, die alle halt grundlegend verschieden sind. Und die gehen unterschiedliche Themen an, die verwenden ein unterschiedliches Framing, die haben eine unterschiedliche Videostruktur und das sind ja nur die Reichweite-Videos. Dann gibt es jetzt auch wieder 5 Conversion-Videos, die ja auch wieder alle zwar Conversion-Videos sind, aber natürlich unterschiedlich aufgebaut. Und das in wenigen Worten zusammenzufassen, ist halt einfach schwierig. Also es gibt halt einfach so ein paar Archetypen an Videos, die einfach gut funktionieren und deren Mischverhältnis man halt einfach optimal auf einem Kanal gestalten muss, damit diese Funnel funktionieren.
Ja.
Grundlegend können wir natürlich schon ein paar Sachen rausgeben, die immer sinnvoll sind. Bei Reichweite-Videos nutze ich häufig zwei Sachen, um möglichst viele Klicks zu bekommen, selbst auf Kanäle, die sehr, sehr klein sind. Und zwar arbeiten wir da häufig mit Fame-Baiting oder mit Trend-Baiting, also Fame, Bekanntheit, Bait, der Köder. Ich nutze eine bekannte Person als Köder, um einfach Klicks zu ziehen, Klicks auf deren Nacken sozusagen. Zum Beispiel, wenn, also Andreas Baulig ist jetzt im Business-Bereich relativ bekannt. Wenn ich jetzt eine Kanalanalyse machen würde zu Andreas Baulig, dann würden viele Leute, die die Baulig einfach gut finden, darauf aufmerksam werden und sich dann vielleicht das Video von uns anschauen. Ich würde die Bekanntheit der Person nutzen, um einfach Klicks auf unseren Kanal zu ziehen. Famebait. Eine Möglichkeit. Dann Trendbaiting ist ähnlich wie Famebaiting, nur ich nehme halt einfach ein Trendthema. Zum Beispiel hatten wir jetzt ja vor kurzem Wahlen. Das hat sich wunderbar geeignet, um im Bereich so Finanzcoaching oder also alles im Bereich Investment da einfach mal dieses Wahlenthema aufzugreifen. Was passiert, wenn die Partei gewählt wird? Wie wirkt sich das auf deine Geldanlage aus? Super Trend. Das funktioniert natürlich jetzt Mitte 2025 oder Ende 2025 halt dann deutlich schlechter, weil höchstwahrscheinlich werden keine Wahlen anstehen. Ja.
Ja.
Also, ich nutze einfach Trendthemen aus. Das sind häufig Motive, die wir verwenden für Reichweite-Videos. Nicht nur, aber häufig.
Okay. Ich erkenne das Muster. Reichweite-Videos müssen für viele Leute in dem Moment relevant sein, wo sie sie sehen, weil sie einfach eine allgemeine Relevanz haben oder zumindest eine temporäre allgemeine Relevanz. Conversion-Videos funktionieren theoretisch auch in 3-4 Jahren noch, aber halt immer genau für diesen Einwand oder genau für das Argument, was jemand jetzt braucht, um zu kaufen. Und die Community-Videos funktionieren eigentlich auch immer dann, ne? Weil das sind ja Dauerbrenner-Videos, also 7 Tipps für mehr Rhetorik oder bessere Rhetorik. Klappt heute, klappt in 3 Jahren. So.
Ja.
Okay. Ja. Gut. Also habe ich verstanden. Jetzt sind wir ja nochmal sehr bei YouTube jetzt gewesen. Wollt ihr eigentlich jemanden immer auf die gleiche Plattform zurückführen? Also weißt du, was ich meine? So, wenn. Es gibt ja Plattformen, die für manche Dinge besser geeignet sind als für andere. Auf YouTube zum Beispiel, YouTube ist für super viel geeignet, aber ich kann niemandem direkt schreiben. Das kann ich zum Beispiel auf Instagram, auf LinkedIn. Das heißt, habt ihr auch gedanklich im Kopf, naja, wir wollen die Person eigentlich am Ende oder irgendwann immer wieder auf dieses Video kriegen. Und am Ende soll sie immer auf Insta schreiben oder bestenfalls auf LinkedIn schreiben.
Das ist eine total spannende Frage, weil ich glaube, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man so im Marketing drin ist und dann, ja, ich könnte ja noch TikTok machen und jetzt könnte ich noch YouTube machen und dann könnte ich auf diese Plattform pitchen und auf jene und dann weiß man gar nicht mehr so, warum macht man eigentlich die Sachen? Und darum antworte ich jetzt einmal kurz aus der Vogelperspektive, bevor wir dann in die Praxis gehen. Wenn wir uns kurz ins Gedächtnis rufen, warum machen wir eigentlich diesen ganzen Marketing-Terz? So, warum wird denn die ganze Zeit Content produziert? Wir investieren da ja alle Zeit rein. Im Hochpreisbereich jetzt wiederum geht es ja wirklich nur darum, die Nummer von einem möglichst kaufbereiten Interessenten zu bekommen. Die Telefonnummer, mehr ist das nicht. Dafür mache ich das im ganzen Marketing-Zinnober. Und alles, was auf dieses Ziel einzahlt, ist gut. Alles, was mich von diesem Ziel wegbringt, schlecht. Jetzt gibt es Plattformen, die sind näher dran, dass ich die Nummer bekomme von einem Interessenten. Plattformen und Content-Formate. Und andere sind eben weiter weg. Beispielsweise, wenn ich jetzt in einem YouTube-Video sage, exemplarisch jetzt einfach hier in diesem Video, schreib mir auf Instagram, damit du kostenlos diesen KI-Workshop bekommst für alle diese Tools, wie du diese Zweitverwertung auf Social Media machen kannst. Dann ist das jetzt eine Umverteilung von entweder YouTube oder Podcast, je nachdem, wo das gerade gehört wird, auf Instagram. Warum macht das Sinn? Weil jemand, der mir auf Instagram schreibt, ist effektiv ein Lead. Also ein Interessent, eine Person, die ich kontaktieren kann. Ich habe noch nicht die Nummer, aber es ist deutlich einfacher, wenn jemand gesagt hat, ich habe Interesse an dem Thema, dann weiß ich, der ist höchstwahrscheinlich in unserer Zielgruppe. Dann macht es Sinn, kurz ein bisschen zu chatten, um zu schauen, können wir da jetzt gerade helfen und kriege ich da die Nummer? Also es ist ein kürzerer Weg, um die Nummer zu bekommen. Wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema Social Media Omnipräsent sind, wenn ich jetzt stattdessen sagen würde, buch dir einfach ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir uns dann auch anschauen, wie du Social Media Omnipräsenz machen kannst mit Tools, dann ist es halt, wirkt halt nicht sonderlich glaubwürdig. Es wäre der falsche Pitch in der Situation. Es würde nicht funktionieren. Es würde nicht zur Nummer führen. Also muss ich mir einfach immer nur überlegen, was bringt mich näher zur Nummer? Also ich kann mir das für jedes Content Piece neu überlegen. Es gibt natürlich ein paar grundsätzliche Regeln, die können wir uns auch anschauen.
Gerne.
Also, von YouTube ist es tendenziell sehr sinnvoll zu pitchen auf drei Sachen. Nummer eins, auf Social Media Direktnachrichten, wenn es sich anbietet, wenn man etwas Wertvolles im Austausch hat, warum einem jemand schreiben sollte. So ein Asset. Mhm. Oder ich pitche auf Lead-Magneten, die komplett automatisiert ablaufen. Vielleicht habe ich ja irgendwie ein E-Book geschrieben, das man sich einfach anfordern kann. Das wäre eine Möglichkeit.
Das mache ich dann aber unter dem YouTube-Video, oder? Also, weil du hast ja gesagt, jetzt, das wäre ja auch ein Asset. Also ich habe den Unterschied noch nicht ganz verstanden.
Das eine ist, schreib mir auf Social Media.
Ja.
Dann habe ich den Lead, aber noch nicht die Nummer. Und das andere wäre, forder dir den Lead-Magneten an.
Ja.
Was ein automatisierter Prozess ist,
ah, okay,
der tendenziell eine geringere Conversion hat,
ja,
aber weniger manuellen Aufwand natürlich.
Ja, okay. Aber das geht unter YouTube auch dann? Weil ich habe ja keine Kontaktierbarkeit,
ja,
des Zuschauers.
Genau, das macht ja nichts. Weil, also wenn das Video einen starken Pitch hat, auch, warum jemand sagt, also mal angenommen, wir hätten jetzt keinen Workshop gehalten, den man sich angucken kann, sondern ein E-Book geschrieben, was die besten Tools sind und die besten Prompts, die man sich dann direkt rauskopieren kann, dann hätte ich halt jetzt gesagt, das kannst du dir kostenlos auf unserer Website runterladen,
ja,
statt okay, schreiben auf Social Media.
Okay, jetzt verstehe ich den Unterschied. Das eine, ja, gut. Also das eine ist im Endeffekt, er lädt sich's von alleine runter und das erste war, schreib mir und ich geb's dir.
Sozusagen. Genau, ja, richtig. Die dritte Möglichkeit, also wenn ich jetzt einen Lead-Magneten habe, dann kommt es wieder darauf an, sammle ich nur die E-Mail-Adresse ein, sammle ich auch die Telefonnummer ein. Da gibt es halt intelligentere und weniger intelligente Wege. Mhm. Intelligent ist zum Beispiel, das automatisiert über WhatsApp rauszuschicken, dann habe ich sicher die richtige Nummer. Aber dann ist die Conversion schlechter. Ich kann auch nur eine E-Mail-Adresse abfragen, aber dann habe ich jemanden im Newsletter, das ist auch ein Lead, aber ich habe noch nicht die Nummer. Dann muss ich da wieder E-Mail-Marketing betreiben, um diese E-Mail-Adresse in eine Nummer umzuwandeln. Aber wenn ich da starke automatisierte Kampagnen habe, dann funktioniert das ja auch wieder. Also auch das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer drei, ich kann von einem YouTube-Video direkt auf ein Beratungsgespräch pitchen, wenn es sich denn wirklich anbietet. Also wenn ich mir sicher bin, dass jemand jetzt wirklich bereit ist, sich beraten zu lassen. Das macht Sinn. Dann kann es, das mache ich häufig bei Conversion-Videos, die drei Sachen. Mhm. Oder mit Call to Actions in längeren Formaten, wie in diesem hier, also der Haupt-Call to Action, Haupthandlungsaufforderung ist in der Regel am Ende des Videos, nachdem der Bedarf geweckt wurde. Aber in längeren Videos wie in diesem Podcast macht es ab und zu mal Sinn, weil halt einfach zwischendrin ein kurzer Bedarf geweckt wurde, zu sagen, schreib mir auf Social Media, das sind dann mit Call to Actions oder Softer Call to Actions vielleicht auch. Genau.
Und da merkt man übrigens auch, weil das war ja nicht abgesprochen, dass du diesen Call to Action gemacht hast, der hat sich für dich natürlich angefühlt in dieser Situation. Mhm. Und deswegen weißt du auch, dass er funktionieren kann.
Ja.
Ne? Du hast nicht einfach dir überlegt, okay, wo packe ich ihn mit rein, sondern klar, du hast auf den KI-Workshop hingewiesen und gesagt, hey, den könnt ihr euch ja eigentlich anschauen, schreibt mir doch mal. So, das ist ein Beweis dafür, dass er dort Sinn macht,
der Call to Action. Ja, genau, so ist es. Ja, weil ich halt einfach weiß, der ist extrem wertvoll. Wir reden gerade drüber, ich kriege das in der Tiefe gar nicht vermittelt. Und wenn jemand wirklich den maximalen Nutzen rausziehen soll, er ist in der Aufzeichnung drin.
So. Ja.
Wir geben es ja kostenlos raus. So. Kann ja jeder haben. Genau. Beratungsgespräche, hatten wir das schon gesagt? Das ist dann das ist die dritte Möglichkeit. Das sind, wenn ich YouTube-Zuschauer direkt in Leads umwandeln möchte. Das klappt aber natürlich nur mit Videos, die eher auf der Community- oder auf der Conversion-Ebene sind. Wenn ich jetzt Reichweite-Videos produziere, dann macht es Sinn, einen Call-to-Action zu platzieren auf das nächste YouTube-Video. Ja, weil bei Reichweite geht es ja darum, Viralität, neue Zuschauer auf sich aufmerksam zu machen. Und dann ist ja die Kunst, die jetzt zu Stammzuschauern umzuwandeln, dass sie halt regelmäßig den Content sehen, weil nur dann habe ich eine Chance, sie zu konvertieren. Also pitche ich dann lieber auf ein weiteres YouTube-Video, für das ich natürlich dann einen Bedarf wecken muss.
Ja.
Genau. Also das heißt, wir haben jetzt hier schon vier extrem sinnvolle Möglichkeiten, wie ich pitchen kann. Es gibt noch mehr, wenn man es genau nimmt. Zum Beispiel kann es gerade bei YouTube-Videos, wenn sie besonders wertvoll sind, wenn sich Zuschauer denken, krass, dass sowas kostenlos auf YouTube ist, kann es Sinn machen, einfach darauf zu pitchen, dass jemand das Video teilen soll, weil das einfach nochmal mehr Reichweite bringt. Wenn Zuschauer andere Zuschauer raussuchen, dann kriegt das Video mehr Klicks. Und wenn YouTube feststellt, dass viele Zuschauer von extern kommen und das Video teilen, dann wird es auch wieder mehr Leuten vorgeschlagen und kriegt nochmal mehr Klicks. Hm. Es ist halt dann nochmal besser für Reichweite. Also auch das ist sinnvoll. Aber also hier alleine an deiner, also die Frage ist einfach, die Antwort ist aber sehr umfassend, sieht man schon, wenn man diese ganze Maschinerie richtig bedienen will, muss das alles aufeinander abgestimmt sein. Das ist das, was ich vorher meinte. Also ich gebe ja gerne alles an Wissen raus, aber jetzt einfach zu sagen, wie ist ein Video aufgebaut, ist halt viel zu simpel gegriffen. Ich meine, wir haben also die Schablonen, die wir jetzt für die ganzen Videos haben mit den Call-to-Actions, die dann optimal darauf abgestimmt sind. Es gibt ja einen Grund, dass die über Jahre gewachsen sind und aus der Auswertung aus über 10.000 Videos gekommen sind. Also es ist halt nicht ganz so schnell vermittelt. Ich hoffe aber, die Grundidee kommt trotzdem an.
Absolut.
Das Wichtigste ist einfach immer nur, bringt mich das näher an die Telefonnummer ran. Und es gibt halt kluge Wege, wie man sinnvoll pitcht und über welche Plattformen man idealerweise geht. Und es gibt halt nicht so kluge Wege. Wenn man die nicht so klugen Wege wählt, dann muss man halt viel mehr Content produzieren für dieselbe Anzahl an Leads, also für denselben Umsatz hat man halt viel mehr Aufwand.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, was insgesamt sehr, sehr klar geworden ist bei dieser Folge ist, warum es sinnvoll ist, auf allen Plattformen vertreten zu sein, dass eben dieses dominiere eine Plattform schon auch eine Daseinsberechtigung hat, dieser Gedanke, aber dass es nicht bedeutet, dominiere eine Plattform und sei auf den anderen unsichtbar, sondern konzentriere dich von mir aus auf YouTube, aber was du hier produziert hast, nimm das mit auf die anderen Plattformen, damit du da auch auf der Party zumindest bist. Du bist vielleicht da nicht der Attraktivste dann, bei diesem Bild zu bleiben. Da bist du, bei YouTube bist du der absolute King, aber du bist hier zumindest anwesend und jemand erinnert sich wieder an dich. Und was auch sehr, sehr klar geworden ist, dass es eben nicht so ist, wie sich viele im ersten Moment vorstellen, was ja auch nachvollziehbar ist. Ja, da klickt jemand da drauf und dann, wenn ich ihm einen Call to Action dann auf Beratungsgespräch, muss er es doch buchen, sondern der muss durch ganz viele Ideen durchmarschieren auf verschiedensten Plattformen, in verschiedensten Contentarten, die dem entsprechen, in welcher Situation er gerade ist, damit er dann letzten Endes sagt, und jetzt treffe ich mal diese Entscheidung. Und was ich auch jetzt noch mitgenommen habe, ist, es braucht verschiedene Arten von Videos mit verschiedenen Arten von Call to Action. Ich kann eben nicht immer nach jedem Video sagen, kauf. Mal ganz plump zu sagen, sondern es kann manchmal sinnvoll sein zu sagen, schau dir doch jetzt dieses Video an, weil nach diesem Video sowieso noch niemand kaufen würde. Mhm. Aber der nächste Schritt ist dieses Video und dann ist vielleicht der nächste Schritt, hey, schreib mir mal eine Nachricht, dann kriegst du den KI-Workshop. So, und ich glaube, das ist zumindest jetzt für mich die Quintessenz aus diesem Interview mit dir. Es ist super sinnvoll, es so zu machen und es ist gleichzeitig allerdings nicht so schlau, es alleine zu machen. Weil einfach zu viele Detailfragen da sind, die man wahrscheinlich selbst sehr, sehr ineffektiv beantworten wird. Ja. Wann mache ich welchen Call to Action? Auf welches Video weise ich hin? Was sage ich denn jetzt genau in den Videos? Wie sieht denn jetzt so eine Schablone aus für Conversion? Wie sieht denn so eine Schablone aus für Reichweite? Was produziere ich denn zuerst? Welche Plattform ist denn meine primäre Plattform? Und. Das sind ja ganz, ganz viele Fragen, die können wir gar nicht hier klären, weil die individuell nur beantwortet werden können. Und ich hoffe einfach, dass in diesem Gespräch rübergekommen ist, wie wertvoll es ist, das Ganze zu machen und dass es aber gleichzeitig keine Blaupause gibt und alle drückt man da rein, sondern es ist eine individuelle Geschichte, wo es super, super hilfreich ist. Ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung mit dir sagen, einfach jemanden an der Seite zu haben, der einem diese Detailfragen beantwortet. Denn man kann jetzt vielleicht sagen, ja mein Gott, dann mache ich es halt alleine und dann ich werde schon irgendwie richtig machen, aber ein falscher Call to Action kann Zehntausende Euro kosten. Ja. Das ist das, was man nicht versteht.
Ja.
Mach mal ein kurzes Beispiel einfach. Du kannst dann gerne dazu noch dein Statement geben. Angenommen, ich mache ein Reichweite-Video und ich mache es jetzt sogar richtig. Und ich mache jetzt aber ein Call to Action auf ein falsches Video danach. Und angenommen, ich kriege mit diesem Reichweite-Video 20.000 Klicks und leite diese 20.000 Klicks auf etwas hin, was nicht mehr konvertiert am Ende. dann ist alles umsonst gewesen. Und wenn und angenommen, du hättest nur gesagt, nee, leite die mal nicht auf dieses Video, leite die auf dieses Video. Und 20 Leute kaufen von 20.000. Also was da drin steckt, wegen so einem kleinen Detail, was man selber vermeintlich glaubt, richtig zu machen, aber macht es nicht richtig. Das ist eigentlich das, was ich jetzt abschließend hier noch verdeutlichen will, dass es eben auf diese Details auch ankommt. Wie siehst du das Ganze?
Kann ich nur zustimmen. Absolut so ist es. Also, ja, mehrere Sachen. Von meinem Naturell her bin ich so, dass ich mich extrem gerne in irgendwelche Sachen richtig tief reindenke.
Ja.
So, ich habe da ein sehr obsessives Gehirn, ich muss mich dann da einfach so reindenken, es lässt mich sonst nicht los, dann kann ich nicht schlafen und dann muss ich das halt einfach verstehen und mich da reinarbeiten. Und wir haben ja jetzt mittlerweile im Laufe der letzten Jahre über 500 Kanäle mit aufgebaut und also wirklich weit über 10.000 Videos geplant und ausgewertet. Und also ich hatte erst die Woche wieder richtig gute Erkenntnisse, wie man es noch besser machen kann. Also ich habe ja auch noch nicht ausgelernt nach so viel Produktion. Und ich finde immer noch raus, wie man es besser machen kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, wenn man zum Beispiel jetzt als einzelner Selbstständiger unterwegs ist und vielleicht ein Video die Woche produziert, 50 Videos im Jahr macht, um mal auf 10.000 Videos zu kommen, da bin ich 200 Jahre beschäftigt.
50 mal 200 Jahre, ja. Oder? 200 mal 50. Also sehr lange Zeit. Mehr als ein Menschenleben, einigen wir uns darauf. Es müssten 200 sein.
Tatsache, ja. Man ist 200 Jahre beschäftigt. Ja. Und also ja. Ist halt schwierig. Also ab einem gewissen Punkt kann man, krass, ich habe es noch nie ausgerechnet, aber es ist korrekt. Ja. Also ab einem gewissen Punkt kann man halt diese Sachen nicht mehr selber rausfinden, selbst wenn man sich für sehr clever hält. Also halte ich mich auch, aber es ist doch so viel Luft nach oben. Also ja. Manche Sachen kann man nicht selber rausfinden. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Und du hast ja wunderbar dargelegt, was die Kosten sind, wenn man es falsch macht. Und die sind höher, als man meinen sollte. Es gibt ja einen Grund, warum manche Leute absurd schnell im Business vorankommen. Die bauen sich innerhalb von wenigen Jahren ein Business auf, wo man denkt, wie gibt es das denn? Wie kommt es, dass die jetzt vielleicht 1 Million im Jahr machen oder mehrere Millionen im Jahr? Ist ja unfassbar in so kurzer Zeit. Und das liegt ja daran, dass sie halt schneller die Sachen weniger falsch gemacht haben. Ja. Also mehr von den richtigen Sachen. Dass halt aus der eingesetzten Zeit mehr Ergebnis, mehr Umsatz dann am Ende des Tages rauskommt. Also es gibt so viele Beispiele und jeder kennt ja mal eine Handvoll Leute, wenn er sich da umschaut und denkt, wie haben die das denn geschafft? Wie geht's das denn?
Ich glaube, eine Sache ist, dass die Leute nicht 20 Mal nachdenken, ob sie es jetzt doch machen oder nochmal 8 Mal drüber schlafen. Und ich sage nicht, dass man blind Entscheidungen treffen soll. Darum geht's nicht. Man darf auch gerne mal eine Nacht über was schlafen. Aber oft wird die Entscheidung nach 2, 3, 4 Nächten nicht besser. Und dieses ewige Warten sorgt nur für noch mehr Angst. Wie sind wir damals wieder zusammengekommen? Ich habe dich angerufen, weil ich dachte, du hast meine Zielgruppe, vielleicht eine Kooperation. Dann hast du mir kurz erklärt, hey, das und das könntest du optimieren. Und dann habe ich eine Nacht überlegt und habe ich gesagt, okay, dann arbeiten wir jetzt wieder zusammen. Weil warum sollte ich das denn nicht tun? Also warum sollte ich denn nach einer Woche auf einmal einen Grund finden, es nicht zu tun? Also entweder vertraue ich dir von Anfang an oder ich vertraue dir nicht. So daran kannst du jetzt noch scheitern. Das habe ich sowieso getan. Ich kannte ja deine Ergebnisse. Und warum soll ich dann ewig warten? Aber manche warten und warten und warten und warten und warten sich in die Niederlage. Das ist einfach so. Und andere gehen halt währenddessen vorbei. Und wenn die nur schneller die Fehler machen.
Ja. Ja, das ist richtig. Ja, keine Entscheidung zu treffen ist ja letzten Endes auch eine Entscheidung zu treffen. Ja. Das kommt aus dem Finanzbereich oder daher kenne ich es zumindest. Also nicht investieren ist auch eine Investmententscheidung. Man entscheidet sich dafür, in Bargeld zu investieren, das mit mindestens 2% inflationiert. Das ist ein garantierter Verlust. Ja. Und genauso ist es auch im Unternehmertum, wenn man einfach keine Entscheidungen trifft. Weil jeder Tag, den man verstreichen lässt, ohne diese notwendige Entscheidung zu treffen, ist halt nun ja ein Tag, der einen nicht weiterbringt. Was fein ist. Also wenn man jetzt keine großen Ambitionen hat, dann ist das ja auch alles in Ordnung. Das heißt nicht, dass man es so machen muss, aber wenn man sich vielleicht denkt, so, ich mache nicht so viel Umsatz, wie ich gerne hätte, dass ich entspannt davon leben kann, oder wenn man ideeller angehaucht ist, ich würde gerne mehr Leuten helfen, aber irgendwie vertrauen die mir nicht so, die kaufen nicht so bei mir, dann ist es halt in der Regel so, dass man halt irgendwelche Sachen falsch macht. wie wir alle. Und ich kann halt jemanden fragen, der diese Fehler schon gemacht hat oder der halt jetzt einfach weiß, wie es geht, und dann komme ich schneller voran. Das waren, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, immer die größten Sprünge im Business. Also einfach die Leute fragen, die einfach wissen, wie es geht. Weil man kann echt viel falsch machen.
Ja. Ja.
Also es gibt nur ganz wenige Wege, wie man etwas richtig machen kann, und unendlich viele Wege, wie man etwas falsch machen kann.
Und am schlimmsten sind die Sachen, wo man nicht mal sieht, dass man sie falsch macht. Weil wenn ich was mache und ich sehe, oh, war falsch, ja, dann mache ich es halt nächstes Mal anders. Aber es gibt Leute, die jahrelang die gleichen Fehler machen, ohne zu merken, dass es Fehler sind. Weil niemand drauf schaut, der Ahnung hat davon. Das ist das Allerfrustrierendste überhaupt. Und dann feilt man meistens an irgendwelchen anderen Dingen rum, die gar nicht das Problem sind. Und es ändert sich aber nichts. Also
ich glaube, eine ganz gute Selbstdiagnose ist, also man kann sich ja im Wesentlichen die Fragen stellen. Also erstens, arbeite ich regelmäßig daran, mein Business zum Wachsen zu bringen? Ich denke, die meisten würden das wohl mit Ja beantworten. Und dann, ist mein Business gewachsen in den letzten 6 Monaten? Mache ich mehr Umsatz als vor einem halben Jahr? Und wenn die Antwort Nein ist, dann habe ich an den falschen Sachen gearbeitet. Das ist halt immer extrem schwierig, dann rauszufinden, was waren die falschen Sachen. Weil man glaubt ja selber, man macht es richtig. Aber also das ist halt der Realitätscheck, dem sich jeder selber unterziehen kann. Und dann kann man sich halt nur fragen, ja, wie lange kann ich es denn akzeptieren, noch die falschen Sachen zu machen?
Und dann kommt noch hinzu, Dinge, die mal richtig gewesen sind, können inzwischen nicht mehr richtig sein. Mhm. Und ich habe es nicht bemerkt. Also ich habe noch nie verstanden, wie jemand nicht mit einem Experten in einem Gebiet zusammenarbeiten will und es stattdessen alleine machen. Habe ich noch nie verstanden. Es ist einfach, operierst du dich auch selber so? Nein, jetzt wirklich. Ich meine, das ist doch unverantwortlich dir selbst gegenüber. Ich verstehe ja die Leute, die sagen, naja, es kostet Geld und naja, ich habe mir vielleicht schon irgendwann auch schon mal die Finger verbrannt. Okay, aber dann schaut ihr den Dienstleister gut an. Und wenn man viel von dem sieht und Ergebnisse sieht, so viel, bei euch zum Beispiel, so viel kann man da gar nicht fälschen, das ist ja gar nicht möglich. Also, ich weiß nicht, 500 Kanäle, die kann man sich sogar anschauen, die Ergebnisse. Man kann schauen, wie viel Reichweite haben die. Tausende Videotestimonials gefühlt. Also, daran kann es nicht scheitern. Und dann ist es wirklich nur noch diese Frage so, glaube ich daran, dass das Investment zurückkommt, oder gehe ich halt davon aus, dass es nicht so ist? Und in der Regel, es kommt immer zigfach zurück, weil, wie wir es gerade gesagt haben, ich diese Fehler nicht mache. Ziemlich simpel eigentlich.
Ja. Hätte nicht gedacht, dass wir da jetzt noch ein bisschen Richtung Entscheidungen treffen
und ja, unternehmerisches Denken abdriften. Ja, ja. Habe ich auch nicht geplant, aber ich finde es an der Stelle wichtig, weil jetzt jemand so viel gehört hat über dieses Thema omnipräsent Social Media, und dann gibt es genügend Leute, und ist ja auch okay, aber dann gibt es ja mal genügend Leute, die, ja, dann mache ich das halt jetzt. Ich kann das jetzt schon erstmal alleine probieren. Aber in der Zeit, die es richtig machen, überholen und auf Social Media was wieder einzuholen, wird ja auch nicht leichter in der heutigen Zeit. Die Reichweite wird dir ja nicht geschenkt. Jetzt ist mal gerade so ein bisschen mit LinkedIn-Videos so ein kleiner.
Das ist ein kleines Geschenk.
Geschenk, ja. Aber das wird auch wieder weggehen. Und deswegen, warum dann nicht von Anfang an richtig machen? Also, oder wenigstens von Anfang an die Fehler schneller machen. Mindestens das doch.
Schnelle Entscheidungen treffen, ja, definitiv. Das hilft auch schon, ja.
Ja, also deswegen, ich sitze hier als ziemlich neutral. Ich kann nur sagen, ich würde es machen. Ich kriege dafür kein Geld, by the way, dass ich das jetzt sage. aber so viel YouTube-Wissen und so viel Social-Media-Wissen in einer Person und immer wieder die Chance zu haben, die Frage zu stellen, die ich mir selber nicht beantworten kann. Und wenn es bei mir ist zum Beispiel manchmal so, dass ich nur einfach die Bestätigung will, dass ich Sicherheit haben will, dass ich es selber richtig entschieden habe, das alleine reicht schon. Und dann wieder weitermachen. Jetzt brauchen wir einen Call to Action. Jetzt kannst du zeigen, dass du Meister der Call to Action bist.
Oh, wir haben uns viel angeschaut. Also ich glaube, dass die Key Learnings hast du ja vorher schon wunderbar zusammengefasst. Social Media Omnipräsenz kann ein sehr, sehr großer Hebel sein. Ich kann nur empfehlen, sich das ganze Thema genauer anzuschauen, weil es überraschend einfach ist, wenn man es richtig macht. Dafür der Workshop. Um da sehr schnell auf allen Plattformen sichtbar zu sein, als Experte wahrgenommen zu sein, einen viel schnelleren Return für seine Marketingaktivitäten bekommt, wenn man die Customer Journey verkürzt. Das hatten wir uns angeschaut. ein hochattraktives Thema, sollte man sich zumindest mal anschauen. Und ansonsten hast du ja eine glühende Rede gehalten, warum es sinnvoll ist zu investieren. Und alle Leute, die den Eindruck haben, ich würde gerne schneller vorankommen. Ich stagniere tatsächlich schon seit einigen Monaten mit meinem Business und ich weiß nicht so genau, was der nächste Schritt ist. Die können sich gerne bei uns melden, darauf haben wir uns spezialisiert, um Unternehmen voranzubringen von einigen tausend Euro im Monat auf sechsstellige Monatsumsätze und mehr. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der sich bei uns meldet und wir helfen immer gerne.
Mehr brauche ich nicht sagen. Perfektes Schlusswort.
Vielen Dank, Michael.
Das war's schon wieder beim Logical Lemon Insider Podcast. Viel Spaß beim Umsetzen und Anwenden. Bis zur nächsten Folge.